Now, are you sitting comfortably? Good. Then we'll begin.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Beim nächsten Ton ist es 20 Uhr, 15 Minuten und 0 Sekunden.
Hallo zur 83. Folge von 2015. Wieder mal hier auf der Couch versammelt Claire und Kathi. Hallo.
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 Danke, dass ihr es wieder hergeschafft habt zu unserem gemütlichen Nachmittagsschwätzchen über im weitesten Sinne Serien.
Genau.
Mal gucken. Ja. Wir verquatschen uns ja gerne mal über, auch über andere Dinge, aber im weitesten Sinne soll es um Serien gehen, überraschenderweise in diesem Serienpodcast.
Das ist ja auch, Serien bringen ja auch viele Themen auf, ist ja vielfältig, das ist ja auch, na klar, dass man sich mal, dass man mal eine Abbiegung nimmt.
Dass man mal hier und da guckt, was sonst noch so los ist. Genau. Aber habt ihr denn, wir haben ja ein paar Sachen gesehen, ich würde gerne einsteigen mit einer mir sehr naheliegenden, wie sagt man denn? Eine Sache, die mir
am Herzen liegt.
Genau. Ob ihr es. Ich spiele mal kurz einen Sound an, der euch wahrscheinlich bekannt vorkommt.
Uns jetzt oder?
Sowohl als auch.
Ach so, okay.
Ja. Ich weiß nicht, Claire, dir wird das wahrscheinlich gar nichts sagen, ne? Als alte Kostverächterin, was so Sci-Fi angeht.
Nein, also mein Ex-Freund war großer Fan, aber ich habe es nie gesehen, ne?
Ja, wer es nicht erkannt hat, das war die Titelmelodie von Firefly, einer Serie, die jetzt mittlerweile 20 Jahre alt ist, 22, ich glaube 2004, 2003, 2004 so in dem Dreh gab es die mal für 13 Folgen lang, bevor sie dann sehr relativ unrühmlich abgesetzt wurde und dann gab es noch einen Kinofilm. Und seitdem genießt sie, ich weiß nicht, das ist ein schlimmes Wort, aber Kultstatus. So Kultstatus.
Doch, genau, doch schon. Ja, du hast ja auch gesehen, Kathi. Mhm.
Mhm. Es ist in den letzten 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen sogar schon, gibt es so eine Serie von kleinen Instagram-Clips, sag ich mal. So Instagram-Reels sagt man, glaube ich, dazu in der Szene. wo die Hauptdarsteller dieser Serie, der Captain der Serie, Nathan Fillion, ne, geht so rum, ist auch alles so geschnitten, die sind alle nicht im selben Raum, muss man dazu sagen, ne, sondern der geht so zu seinen ehemaligen Seriendarstellern, klopft an deren Türen und gucken sich dann immer so an und sagen dann so, is it time? Yes, it's time. Und dann sie geben so sehr subtile Hinweise darauf, dass es wohl mit Firefly zu tun hat. Und dann habe ich natürlich sofort gegoogelt und es gibt ein paar Gerüchte, dass es wohl einen Reboot geben könnte. Man weiß noch nicht so richtig, was das eigentlich bedeutet, weil nun sind auch da schon mindestens, ich glaube, in dem Film, das ist jetzt Spoiler für vor 20 Jahren, sterben 2 der Hauptrollen und einer davon ist dann auch im echten Leben leider schon von uns gegangen, Shepard Brooks, der Darsteller lebt nicht mehr, sodass es also auch aus Storytelling-Gründen jetzt keine volle Reunion geben kann sozusagen, es sei denn, sie befinden irgendeine Geschichte, die das erklärt, warum dann der Alan Tudyk's Walsh wieder da ist oder so. Mal gucken. Aber es gibt wohl Gerüchte, dass es einen Reboot, Revival, wie auch immer, geben könnte. Mal gucken, was das bedeutet.
Aber um was ging es denn an Firefly? Also es war eine Raumschiffserie,
ja,
das weiß
ist Sci-Fi, ich. Western-Sci-Fi im besten Sinne. Ach so, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass ja der Macher der Serie und Regisseur damals Joss Whedon mehr so gelitten ist.
Stimmt, das war eine
Joss Whedon-Serie, genau.
Seitdem
das MeToo-Movement so ein bisschen durch Hollywood gefegt ist.
Hat das deswegen auch denselben Schriftzug wie Buffy?
Ist das derselbe Schriftzug? Also ist ein
so
ähnlicher.
Ein bisschen,
genau. Ja. Hat aber denselben Humor, würde ich sagen. Also es ist eine sehr, sehr humorige Sci-Fi-Serie, die so ein bisschen den Ton gefunden hat zwischen, wie gesagt, so Western-Anmutung, weil es halt so Final Frontier so im Weltall. Dann eine sehr krude Mischung aus östlicher Kultur, da sprechen relativ viele auch Chinesisch oder Mandarin, und westlicher Kultur im Weltall mit Western-Cowboy-Anmutung, und Sci-Fi-Elementen, die so ein bisschen in, sagen wir mal, so eine nicht so Magic-Richtung gehen, aber schon so eine Art. Es gab immer so einen Unterton von, hier gibt es noch etwas mehr als nur Technik. So. Sondern es war immer so ein bisschen Mysterium noch dahinter. So. Was dann teilweise in dem Film auch aufgeklärt wurde, das war dann quasi die, das, was sie im Film erzählt haben, war das, was die Serie über mehrere Staffeln machen sollte, wenn sie nicht abgesetzt worden wäre. Das haben sie dann alles in den Film gepackt. Also insofern ist die Geschichte zumindest erklärt und ein bisschen zu Ende erzählt auch durch den Film. Und aber trotzdem natürlich alle Fans wollten immer wieder, da wir brauchen mehr. Und jetzt, 20 Jahre später, scheint es wohl so zu sein, als könnte das tatsächlich passieren. Mal gucken.
Mhm. Aber es gibt noch nichts irgendwie, es gibt noch kein Startdatum Dreharbeiten.
Nein, um Gottes Willen. Also es ist jetzt alles nur, aber sie würden ja sowas nicht machen, wenn es nicht, also gut, sagen wir mal so.
Vielleicht machen sie auch nur einen Podcast.
Nee, das haben sie schon gesagt.
Ach so, okay. It's not a podcast.
Genau, es ist kein Podcast. Nathan Fillion und Alan Tudyk haben auch einen Podcast, also das wäre jetzt eine doppelte Ankündigung. Once We Were Spacemen, wo auch diese Trailer, wenn man so nennen will, auf deren Instagram-Kanal laufen die auch. Also sozusagen, das ist, das läuft schon auf ihrem Podcast. Also wenn es jetzt ein Podcast wäre, dann wäre es die doppelte Ankündigung. Aber das haben sie schon gesagt, es ist kein Convention-Auftritt, es ist keine Reunion-Show, so Get Together, es ist kein Podcast.
Weil das finde ich ja zum Beispiel auch interessant, dass es ja auch viele Serien gibt, die jetzt schon länger nicht mehr entweder abgesetzt worden sind oder die einfach länger, die ausgelaufen sind, die auch schon älter sind, aber die immer noch so diesen Kultstatus haben, dass jetzt viele ehemalige Stars dieser Serien sich dann halt immer so in Podcasts zusammentun und dann sowas wie ein Rewatch
machen ihre eigenen Serie. Ja, genau. Das macht jetzt so Battlestar Galactica, habe ich gesehen, das genau.
Ja, bei The Office haben das auch welche gemacht. Echt? Und bei The West Wing.
Oh, das wäre. Ja. Die West Wing habe ich auch jahrelang nicht gesehen.
Ja, ich.
Muss man mal gucken, ob das so gut gealtert ist. Ne?
Also, naja, sagen wir mal so. Wenn man sich jetzt, glaube ich, The West Wing also man hat so ein bisschen so eine Nostalgie, man denkt sich, those were the days.
Wie es auch sein könnte. Ja. Dann vergisst man aber immer, dass es so nie war, ne?
Ja gut, ich meine, da war ja jetzt auch nicht alles perfekt, ne? Aber es ist, ja.
Ja, ist vielleicht jetzt die richtige Serie, um Aufbruchstimmung zu verbreiten.
Ja. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, The West Wing wäre die Geschichte von quasi dem Trump-Amerika gewesen, und man sagt, boah, das ist aber jetzt schlecht geschrieben.
unrealistisch, ja, genau. Viel zu viel Sci-Fi. Ja, also ich bin verhalten aufgeregt. Wie gesagt, wir nehmen auf am 7.3. Und die Ankündigung, was es denn wohl jetzt dann endgültig ist, soll angeblich am 9.3., also übermorgen kommen, wenn ihr diese Folge jetzt hört, hoffentlich. Klopf auf Holz, ist die schon vorher draußen. Das liegt wieder an mir und meiner Zeit. Dann wissen wir mehr. Da können wir vielleicht nächstes Mal dann genauer drüber reden. In der Hoffnung, dass es das ist, was wir uns alle wünschen und dass es nicht schlimm wird. Weil nun ist, ich meine, die Zeit schreitet voran und die sind auch alle älter. Also wenn man jetzt so diese kleinen Clips sieht, die sie jetzt aufgenommen haben dafür, man sieht ihnen die 20 Jahre an, die da mittlerweile vergangen. Also wie gesagt, das geht uns allen so. Ne? Das ist
nicht 20 Jahre älter.
Du bist nicht 20 Jahre älter geworden in den letzten 20 Jahren?
Also uns nicht.
Nein, anderen. Uns sieht man das nicht an, allen anderen ja.
Ja.
Unter anderem auch, und jetzt kommt die Hammer-Überleitung, den Hauptdarstellern von Scrubs. Wo ich die ersten drei Folgen geguckt habe. Des Reboots, Revivals.
How
Reboots.
Did you manage that?
Robert kann zaubern.
Magische Hände.
Magische Zauber.
Und ich soll nicht so viel spoilern, hat Claire mir gesagt. Nee, ich könnt euch ja vielleicht erinnern, als wir, du hast das glaube ich damals, ich wusste das gar nicht, als du das erwähnt hattest, dass Scrubs neu aufgelegt wird. Ich war ja ein bisschen skeptisch am Anfang.
Und
das ist jetzt kein Spoiler, meine Skepsis ist bisher nicht gewichen. Also es war jetzt nicht schlimm, ne? Also es war alles gut. Was sie gemacht haben, und das ist kein Spoiler, die damalige, neunte Staffel, diese mit den neuen Ärzten, ne? die ist nicht Canon. Also die ist, die kannst du vergessen sozusagen. Mhm. Also da war ja, ich glaube, am Ende ist ja Sacred Heart abgerissen worden, am Ende dieser Staffel. Mhm. Irgendwie so, also das Krankenhaus, ne? Und alle waren woanders. Mhm. Das kannst du alles vergessen. Das, mhm. Also okay, Sacred Heart steht noch, ja, das Krankenhaus okay, gibt's noch, alle sind weiter da so. Und die gab's sozusagen nicht, diese neunte Staffel. Wir fangen nach der achten an.
Okay.
Ja.
War eine Entscheidung.
Ist okay. Ja, ist okay, fand ich auch. Und wie, also wie gesagt, ich will nicht so viel spoilern, das ist auch alles, wie gesagt, das ist jetzt drei Folgen, da ist auch noch nicht so viel passiert. Die ganzen Figuren, die man aus Scrubs kennt, also JD, Turk, Carla, Elliot, Dr. Cox, alle sind irgendwie da, ne? Wie gesagt.
Auch Dr. Cox Frau? Oder Ex-Frau?
Die habe ich noch nicht gesehen, die hat gerade mit Shrinking zu tun.
Ja.
ja, auch eine Bill Lawrence-Serie, ne? Also die ist in dem Kosmos geblieben.
Ah. Naja, ist ja ihr Mann.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass er trotzdem für ihn, dass er die ganze Zeit für ihn arbeiten muss.
Nö, aber es ist auffällig, dass wenn sie arbeitet, dass es halt mit seine ihm arbeitet, Serien sind.
Okay. Nepo-Baby mal ganz anders.
Ja.
Genau. ja, nee, aber bisher noch nicht. Ich weiß, ich habe auch noch nichts gehört, ob sie dabei ist oder so. Insofern gucken wir mal. Und natürlich sind die, die dann auch hier wieder, wie gesagt, auch, so, wann war Scrubs? Ist auch wieder schon 15 Jahre mindestens her, oder?
Ja, es ist.
Wenn nicht gar länger, aber ist auch die Nostalgie. Mhm. Die Darsteller, die auch hier im echten Leben nicht mehr bei uns sind, die sind natürlich auch da nicht da. Wie können sie auch? Aber bisher.
Aber auch nicht so an. Es gibt doch hier jetzt, ich meine, AI kann ja alles.
Ach so.
Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie, weiß ich nicht,
nee, also das
so schlecht reingefotoshoppt.
Das vielleicht als.
Nee.
Also es gibt einen kleinen. So Nod of the Head, was ich ganz nett fand.
Von 2001.
2001 Scrubs? Okay, krass, schon länger her. Mhm. Älter als Firefly.
Ja, ich dachte mir noch so, schon, es lief ja früher mal auf Pro7 und ich dachte, also, da war ich doch noch in der Schule.
2001 warst du noch in der Schule?
Hä, natürlich.
Ich nicht. Da habe ich gerade Zivi gemacht.
Ich war auch noch in der Schule. Ja. Aber wir hatten,
aber wir hatten
darüber
das Thema,
gesprochen,
dass 83 und der beste Jahrgang ist. Genau.
Der
beste
Jahrgang.
Bis 2010. Krass.
Ja. Lange. Nee, aber es gibt jetzt im Sacred Heart Hospital, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, also nicht wirklich, aber gibt es jetzt den Robert Kelso Wing, also der, der ehemalige Chief of Medicine da.
Ja.
Das ist jetzt so, es steht in der einen Szene im Hintergrund so dran an dem am Krankenhaus, das fand ich ganz nett. Ja, ansonsten bin ich auch weiterhin, wie gesagt, nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, weil es ist so, also eine Sache, und das ist kein Spoiler, ich weiß nicht, ob ihr in Erinnerung könnt, es gab ja Todd als Figur.
Todd, war mal der immer dieser.
Der mit den relativ unanständigen Witzen und den anzüglichen Bemerkungen und
Gottes
so.
Willen, ja.
Und dann Dr. Cox an sich war jetzt.
Gib Flosse.
Genau, war jetzt ja auch nicht der PC-ste Charakter der Welt, sag ich mal. Ne? Und leider, also ich weiß nicht, ob sie das durchziehen, bisher, wie gesagt, drei Folgen. Was sie machen, ist, dass sie in diese Falle getappt sind, wo sie, aus meiner Sicht jedenfalls, darauf eingehen, dass diese zwei Charaktere nicht in Anführungsstrichen PC sind und dann drüber reden.
Aber er spielt noch mit, oder?
Er spielt noch mit, ja,
okay,
ja, genau.
Okay.
Und dann gibt es jetzt nur eine HR-Lady, die dann quasi nach jedem unanständigen Witz auftritt und sagt, wir kommen jetzt mal wieder runter und so. Also sie versuchen gleichzeitig, im Englischen würde man sagen, have your cake and eat it too. Ne? Also sie machen die Witze, gehen dann aber darauf ein, dass der Witz eigentlich nicht anständig ist, sozusagen. Wo ich dann sage, so, entweder ihr macht's und redet nicht, macht einfach den Witz oder ihr lasst es. Ne? So, wo ich dann denke, so, das ist so, und das bringt das, die ganze Stimmung so ein bisschen durcheinander. Das ist nicht mehr so dieser Charme, die gleiche Dynamik, die sie damals hatten. Und wie gesagt, die jetzt notwendiges Voranschreiten der Karrieren von JD und Turk und so, die können halt jetzt nicht mehr die Anfänger sein. Das war ja auch schon das Problem dann am Ende der achten Staffel. Ne? Irgendwann ist ja die Residency auch vorbei und sie sind Ärzte. Nimmt natürlich auch diesen Charme in der Dynamik ein bisschen raus, dass sie halt die in Anführungsstrichen Jungspunde sind, die Anfänger, die nichts wissen, nicht wirklich, aber neu sind sozusagen, was ja immer so ein bisschen Charme ausgemacht hat. Das ist jetzt natürlich raus, das versuchen sie mit einer neuen Gruppe, die dann die umgekehrten Rollen sind sozusagen, aufzufangen, aber ich bin noch nicht sicher, ob es das, also wenn es nur das ist, weiß ich nicht, ob ich es brauche. Weil wenn es dieselbe Geschichte mit einem neuen JD und einem neuen, so, weißt du, braucht man das halt nicht. Aber ich würde Bill Lawrence zumindest zugutehalten, ich gebe ihm mal eine Staffel.
Naja, so.
Und dann gucken wir mal, weil er, wie gesagt, Shrinking ist ja auch von ihm und ist in meiner Sicht so ein Erfolg für das Rezept, was er immer hat, so diese Mischung aus Humor und aber auch tiefen Themen, die behandelt werden, auf eine Art, die vernünftig ist. Also, dass man halt nicht so Voyeurismus hat mit jetzt gerade in der neuen Staffel, zum Beispiel im Thema Parkinsons. Mhm. Und dass das mit einer relativen Herzenswärme angesprochen wird und behandelt wird mit Figuren, denen man einen Zugang dazu abnimmt und die nicht irgendwie sich drüber lustig machen. Und das war ja das, was auch Scrubs immer so ein bisschen ausgemacht hat. Ne? Die Krisen, die JD hatte, die wirklich emotionalen Momente, die haben sich sehr gut gemischt mit den Slapstick-Einlagen, die ja dann doch irgendwie dabei waren. Wenn er die Balance wieder schafft, auch mit der neuen Crew, dann könnte es okay werden. Mhm. So, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das habe ich jetzt in den ersten drei Folgen auf jeden Fall schon mal gesehen. Mhm. Das war jetzt alles so ein bisschen holprig.
Naja,
okay. Aber ist okay.
Weiß man, wie viele Folgen die Staffel haben wird?
Keine Ahnung.
Ja, na, ich werde es auch auf jeden Fall schauen. Freue mich schon. Und ich freue mich schon auf den Malcolm mittendrin Reboot, heißt es dann so? Ja.
Ich weiß nicht.
Ja, also wenn es dann halt auch...
Fortsetzung?
Kann man das, ja. Ist dann halt auch, keine Ahnung, 20 Jahre später.
Ja. Revival.
Ja. Wobei ich schade finde, dass der kleine Dewey nicht dabei ist.
Ne? Ist er? Warum?
Er hat keinen Bock.
Also,
er hat mit dem Kapitel abgeschlossen. Ja, ja, genau. Ja,
okay. Die Figur hat keinen Bock.
Ist ja dann auch in Ordnung. Ja, es sind 9 Folgen.
Und das ist dann 9 Folgen? Hm. Okay, gut. Das ist dann auch wenigstens nicht neu besetzen?
Na,
mit einem Schauspieler, der so ähnlich aussieht?
Ist ja erwachsen, ne? Dann kann man also ganz anders aussehen.
Genau. Stimmt, ja. Aber ich, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist dann halt einfach wahrscheinlich, denken sie sich eine Story aus. Das ist ja
Ausland gezogen und deswegen kann
der
er
ist jetzt
nicht
Musiker
ja.
Und
ja. Auf Tour.
Krabbenfischer irgendwo in der Nordsee, der kann jetzt nicht.
Ja, na klar, so, natürlich.
Ja. Kann ja wieder sein.
Nee.
Ja, also genau, ich bin jetzt auch so ein bisschen mehr aufgeregter, was die ganzen Reboots angeht, als vielleicht noch am Anfang, als Claire uns von Marco mittendrin und Scrubs erzählt hat.
Ja, stimmt, Buffy kriegt doch auch was.
Ja. Stimmt, hatte ich auch am Ende mitbekommen.
Buffy trainiert, also die, wie heißt sie? Die trainiert
Sarah
hat
Michelle
auf
Geller.
Genau, Sarah Michelle Gellar hat auf jeden Fall mit der neuen Buffy trainiert.
Trainiert?
Trainiert.
Okay. Das aber auch ist so ein bisschen, also auf der, also sagen wir mal so, für unser Alter, also auch wenn ihr ein bisschen jünger seid, wie wir gerade schon mehrfach festgestellt haben, ist das ja das, was wir damals geguckt haben. Also für uns, für mich sozusagen reiner Fanservice, Nostalgie, genau richtig eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie damit die, in Anführungsstrichen, das neue Publikum abholen.
Ja,
ne? Das
ist ja so, also ich glaube, also diese Scrubs-Folge oder auch Malcolm mittendrin, das gucken sich jetzt ja keine Leute an, die das vorher nicht, also die nicht in unserem Alter sind. Ne? Also keine Ahnung, Mitte 20-Jähriger, der das... I don't know. Wir sind, keine Ahnung, wir sind, glaube ich, die zahlende Zielgruppe sind oder so. Aber ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass das Ziel ist, junge Leute an diese Serie heranzuführen, damit die sich dann auch die alten Folgen angucken.
Gucken 18-Jährige überhaupt noch Fernsehen? Also und
ich
meine jetzt Fernsehen im Sinne von so Serien und so, machen die sowas überhaupt noch?
Schon, oder? Also
ich weiß es nicht.
Was
also,
machen die eigentlich?
Ja, was machen die eigentlich?
Die gucken TikTok.
Ja, genau, alle.
Also alle 18-Jährigen,
also,
die uns jetzt zuhören.
Im Zweifel, während sie Fernsehen gucken, gucken sie TikTok.
Ja, ja.
Und
das wahrscheinlich, aber dann... Ja.
Also ich weiß nicht, einer meiner Chefs auf Arbeit.
Der ist 18?
Der ist 18, genau, nein. Aber der hat einen Sohn, ich weiß nicht, ob der 18 ist, aber sagen wir mal im besten Teenageralter. Und der beschwert sich immer, dass sein Sohn auf der Couch sitzt, Fernsehen guckt, also und Fernsehen heißt dann Netflix oder so oder irgendein anderer Streamingdienst, dabei mit einem Laptop Minecraft spielt oder Roblox, eins von beiden, und dann nebenher noch auf dem Handy scrollt, also TikTok und Instagram und so eine Geschichte.
Richtig gut. Richtig gut, gerade bei so Gehirnen, die noch im Wachstum sind und ne, wo sich die Synapsen noch verknüpfen müssen.
Das trainiert Aufmerksamkeit.
Was da rauskommt, ja.
Also.
Na, du siehst es in ein paar Jahren.
Ja, aber also.
Aber das sind dann, das ist
muss,
dann.
Muss man den Leuten, also oder anders, darf man den Leuten dann noch irgendwie einen Führerschein übergeben? So Sachen.
Wenn du gleichzeitig noch ein Handy installierst, wo sie noch scrollen können, ja, im Auto.
Das muss man dann wahrscheinlich
dann
installieren,
genau.
Damit die nebenher noch scrollen können, weil sonst gar nicht.
Kann sich nicht konzentrieren.
Nee, geht es gar nicht.
Nee, ich weiß ja, aber ich meine, das ist ja dann das Publikum, wofür dann die ganzen Serien und Filme jetzt gemacht werden, die dreimal erklären, was du eigentlich in der Szene siehst.
Ja, ja, das hatte ich auch jetzt irgendwie die Tage nochmal irgendwo gelesen, dass nochmal bestätigt wurde, dass Netflix alles ausbuchstabiert, alles ausgesprochen haben möchte. Damit,
und das auch von den Drehbuchautoren verlangt.
Genau, dass das bloß bitte alles auch irgendwie sprachlich dargestellt wird, damit man bloß nicht hingucken muss.
Ja.
Und damit das ist
die Leute,
das
die scrollend
ich schon
auf der Couch sitzen, Sachen verfolgen können.
Also ich finde das ein interessantes Phänomen, weil man sich dann schon fragen muss, warum hören sich die Leute dann nicht Hörbücher an? Oder
machen sie vielleicht als Viertes noch nebenbei.
Rechtes Ohr, linkes Ohr. Genau. Verschiedene Sachen laufen da.
Netflix vorne, Love is Blind oder so, was war halt, wo man nicht so ganz aufmerksam sein muss. Roblox, TikTok und dann noch Krieg und Frieden oder so.
Genau, irgendwas hier noch so, ne, mit so einem halben Headset im Ohr irgendwie noch so, ja, irgendwas kriegt man dann noch. Schräg.
Da warten wir dann bloß noch auf die fliegenden Sessel von Wall-E, ne? Wo man dann quasi noch nur noch die Frontalbeschallung hat.
Stimmt.
Und dann muss man bloß noch mit dem Sessel irgendwo hinschweben, sich irgendwie so ein Soylent-Shake holen, was ja dann die vollständige Ernährung ist. Und dann,
dann ist alles gut.
Ja, super. Schöne neue Welt.
Freuen wir uns drauf.
So genug aus der alten Generation über die Jugend gelästert.
Aber ganz kurz, also alle 18-Jährigen, die uns hören sollten,
für
den Fall der Fälle, meldet euch doch bitte.
Was seid ihr für Freaks?
Also nee, ich würde wirklich gerne wissen, guckt ihr Serien? Macht ihr sowas? Serien.
Ich glaube schon, nur halt anders wahrscheinlich.
Wahrscheinlich anders, ja.
Und andere Serien auch vielleicht.
Ja. Na, ich dachte, Stranger Things oder so, oder?
Ja. Ich vermute mal, dass da ein ordentlicher Anteil 18 bis 20 oder 18 bis 29 drin ist an Demografie.
Kann schon sein,
Weil sonst, weil ist ja, ich weiß, ob man sagen kann, wenn die Hauptdarsteller diese Altersgruppe sind, dass dann auch die Altersgruppe das guckt, ist vielleicht zu gewagt, aber wäre vielleicht, ne, man will sich ja auch wiederfinden in so einer so Coming-of-Age-Stories.
Naja, oder sowas, keine Ahnung, oder auch auf ZDF Neo, ne, die haben ja sehr viele junge Formate, Serienformate auch. Das ist halt auch dann die Frage, ne, geht das Konzept dann halt auf? Gucken das dann so alte Säcke wie wir oder tatsächlich junge Leute?
Gucken das alte Säcke wie wir, die sich nochmal jung fühlen wollen? Oder eigentlich bin ich auch noch 18.
Klar. Oh Gott, bitte komm mich an.
Nee, will ich auch nicht sagen. Gut.
Gut, genug, alles klar.
Genug gelästert.
Genug.
Womit fangen wir an? Wollen wir, wir haben ja ein bisschen eine Liste vorbereitet und du hast ja gerade ZDF Neo gesagt, bleiben wir mal im deutschsprachigen Bereich. Claire hat Kacken an der Havel gesehen, auch wenn es nicht auf ZDF Neo läuft, sondern auf Netflix. Aber der Titel alleine hat mich auf Social Media tatsächlich abgeholt. Und eine Hauptdarstellerin dieser Serie ist anscheinend Veronika Ferres, was ja...
Na, Hauptdarstellerin ist jetzt ein bisschen übertrieben,
aber... sagen wir mal, großer Name.
Sie ist ein großer Name, ja. Ich war auch tatsächlich positiv überrascht, dass sie sich dem hingegeben hat. Also weil, also vielleicht nochmal von vorn. Also Kacken an der Havel ist eine relativ aktuelle Serie auf Netflix. Und es geht genau um das, um diesen Ort Kacken an der Havel, den es natürlich nicht gibt.
Wenn du sagst, genau das, muss man vielleicht auch erstmal erklären, dass damit ein Ort gemeint ist. Genau.
Ist ein Ort damit gemeint, genau. Also wie gesagt, diesen Ort gibt es natürlich in echt jetzt nicht, aber es gibt ja in Brandenburg relativ viele Orte, die halt irgendwie lustige Namen haben. Es gibt ja zum Beispiel Kotzen, gibt es ja. Ich weiß nicht, ob es eine Havel ist, aber
es gibt auch Fucking.
Ja.
Aber ich glaube, das in Bayern, kann das sein?
Es gibt auf jeden Fall so Linsengericht oder
es gibt irgendwie sehr viele strange Namen in vielen Bundesländern, genau. Und dieses vermeintlich fiktive Kacken an der Havel ist halt dort spielt die Geschichte. Und es geht halt um Toni, einen Wannabe-Rapper, also einer, der eigentlich gerne Rapper sein würde, es aber noch nicht ist, der eigentlich aber in Berlin lebt und aber aus Kacken an der Havel kommt und der zurück in seinen Heimatort muss, weil seine Mutter stirbt. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Das passiert in der ersten Folge. Genau. Und der dieser angehende Rapper wird von Fat Tony gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein auch im wahren Leben ein Rapper.
Angehender Rapper.
Also ich habe den erst kürzlich kennengelernt durch diesen einen bekannten Hund. Der Hund, der Promis trifft. Käthe.
Ja.
Also,
ja.
Also Käthe kann ich schon, aber
du kanntest Käthe vor Fat Tony quasi.
Ja, genau.
Jetzt Käthe, mein Hund, hat dir quasi Fat Tony nahegebracht.
Kannte ich vorher noch nicht, aber seitdem habe ich mir auch mal ein, zwei Lieder von Fat Tony angehört, habe gedacht, ist wie immer, Hip-Hop und ich, wir können nichts.
Ach, aber der hat gute Texte. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so die Hip-Hop-Maus, aber den kann man für nicht.
Ganz im Gegensatz zur Käthe.
Ja, das stimmt.
Die alte Hip-Hop-Maus.
Die hat auf jeden Fall neben ihm gestanden. Die haben sich nichts gegeben. Die waren cool am Posen. Nee, genau. Also, nee,
für Toni kann man schon machen.
Ja, okay. Für Toni macht gute Musik. Ja. Also ich glaube, das ist auch einer, ich glaube, mit dem kann man auch Spaß haben. So. Genau, also der ist im echten Leben Rapper. Er ist aber auch, und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ausgebildeter Schauspieler. Also der war wirklich an so einer großen Schauspielschule in München, was quasi so die Ernst Busch ist ja in Berlin, diese große Schauspielschule, und er war halt auf dem Äquivalent in München. Das wusste ich auch nicht. Und genau, also er ist halt, wie gesagt, dieser angehende Rapper oder spielt diesen angehenden Rapper und kommt zurück in seinen Heimatort und genau, wird dann da halt so ein bisschen, ne, mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich spoilern möchte, soll. So, also er, ja, es ist halt so ein bisschen eine Aufarbeitung seiner, ne, warum ist er so, wie er ist? Er ist halt eher so ein bisschen so dieser klassische Loser-Typ, ne, der halt immer die ganze Zeit in der Pizzeria arbeitet und irgendwie nicht so vorankommt und, ne, eigentlich strebt er ja nach Höherem, aber irgendwas hält ihn halt zurück und er ist halt dann da in seinem Heimatort, wo seine drei Schwestern auch leben. Die eine wird gespielt von Jördis Triebel, auch super, super Figur. Ah, sie spielt halt so eine Polizistin. Mhm. Das heißt, sie ist halt auch so eine super strenge die ganze Zeit. Und dann hat er noch so zwei Zwillingsschwestern. Die sind halt, die eine schießt halt immer alles in die Luft und die andere, weiß ich gar nicht, ne, die sind halt alle so ein bisschen strange. Und strange Charaktere sind die halt irgendwie alle in dieser Serie. Mhm. Also was man halt wissen muss bei der Serie, die ist halt drüber. Mhm. Die ist halt bei allem wirklich einfach nochmal eins drüber. Aber es ist irgendwie auf eine charmante Art und Weise. Man darf da auch nichts ernst nehmen. Der Humor ist auch drüber. Der Humor ist auch eher so ein bisschen wie halt der Name, ne? Das ist schon auch eher so ein bisschen einfacherer Humor teilweise. Aber es macht halt irgendwie Spaß und es ist so völlig, also wenn man sich einfach nur unterhalten lassen möchte, dann kann man sich das gut angucken. Also manche Folgen oder manche Themenkomplex in der Serie vielleicht sind ein bisschen langgezogen. Also ich glaube, es hätte so auch in zwei Folgen weniger alles erzählt werden können. Aber man hat eine gute Zeit. Es ist halt, ja, also es unterhält einen gut. Es ist jetzt nicht so, man danach irgendwie rausgeht oder abschaltet und denkt, boah, da denke ich jetzt nochmal ein paar Tage drüber nach. Das hat jetzt irgendwie was in mir bewegt. Ja. Es ist halt wirklich, man hat irgendwie lustige Charaktere. Man hat irgendwie, ja, man hört auch ganz gute Musik. Was irgendwie auch ganz witzig ist, das haben wir dann auch nochmal gemacht.
Hat Fat Tony auch den Soundtrack gemacht?
Ja, also er rappt da auch selber. Wir haben dann auch nochmal uns den Spaß gemacht, dass wir das in anderen Synchronisationsversionen gehört haben. Das ist und ja zu geil. Gucken, ob die halt auch diese Raps dann synchronisiert haben. Und das haben sie dann gemacht.
Ah, also, echt geil. Ja. Also es gibt eine englische Variante.
Es gibt alles. Hindi. Keine Ahnung, also es gibt diverse Varianten und genau, da gibt es dann, das ist natürlich dann immer nicht seine Stimme, wo ich jetzt gedacht hätte, das hätte man per AI wahrscheinlich heutzutage auch hinbekommen, dass es zumindest aber nach ihm klingt.
Muss man halt auch zustimmen, ne?
Ja, genau. Und also das macht auch nochmal, das ist irgendwie auch nochmal ganz witzig.
Sehr geil.
Ja.
Aber also der Post, den ich auf Social Media gesehen habe, wo dann meine Neugier geweckt wurde, war ja, wie gesagt, mit Bezug auf die Veronica Rolle von Ferris, Veronica Ferris, die wohl, so habe ich das zumindest da rausgelesen, das war auch so ein bisschen morgens, wo ich noch nicht ganz wach war, die wohl so ein bisschen so nordkoreanische Diktator-like Bürgermeisterin des Ortes ist.
Die ist Bürgermeisterin und man muss dann halt auch immer jeden Morgen müssen die Schüler quasi diesen Veronika-Ferris-Gruß machen, das ist dann so dieses V irgendwie. Ja. Oder dieses, ich glaube, so ein bisschen angelehnt
an die Erleuchtete oder irgendwie sowas, die.
Ja, genau. Und sie ist natürlich eigentlich super shady.
Ja. Also aber sie ist auch Veronika Ferris in der Serie, ne? Also sie ist nicht, Veronika Ferris spielt Dörte so und so, die Bürgermeisterin, sondern sie ist Veronika Ferris.
Genau. Und sie spielt es halt auch selbst, ne? Also, und sie hat dann halt auch so eine strange Frisur.
Geile Frisur, ich wollte gerade sagen. Ja. Alter,
also Scheiße. Wie so ein Helm irgendwie. Ja. Und also das, grandios. Da war ich dann auch echt, also weil man sieht halt am Anfang immer nur diese Bilder von ihr und man denkt so, ja, okay, aber Veronika Ferris wird sich jetzt, glaube ich, nicht herablassen, da sich so verarschen zu lassen und da auch noch dann selber halt mitzuspielen. Ja, denkst du, dann taucht sie da halt auf und spielt es dann halt. Und das ist dann, da dachte ich mir so, oh, das ist schon sympathisch, dass man sich dann doch so verarschen lässt und irgendwie das dann halt auch noch mitträgt. Also da muss man sagen, okay, Hut ab.
Ja. Stimmt, sonst war ja, ich meine, sie hat auch lange nichts mehr gespielt. Nein, das stimmt nicht eigentlich, ne? Ich verfolge nur ihre Karriere nicht so, aber ja, ich weiß nicht, wir hatten in unserer Familie war das mal so für eine Zeit lang so ein Running Gag, wo das, was wohl Veronika Ferres gerade macht und
Kacken an der Harfe.
in welchen Projekten sie gerade ist. Aber genau, dass sie da, also ja, Hut ab für so ein bisschen Selbstironie, ja, und so, ja, sich cool, nicht zu schade sein, sowas dann machen zu lassen. Ja, das finde, ja, ich schon, das fand ich schon gut. Und da, das, wie gesagt, das habe ich irgendwie auf Instagram gesehen, mit diesem Gruß und der, die erleuchtete Frau, ja, ja, oder irgendwie sowas war da. Und da habe ich gedacht, okay, da habe ich zumindest Interesse dran. Und dann, als du dann meintest, du hast es auch noch gesehen, das, okay, muss ich auf meine Liste packen. Ich bin ja sonst so ein bisschen,
vorsichtig, was
vorsichtig,
ist
deutsche Comedy Humor, auf Kino, Netflix, ja, ist so.
Ja, das, also guck mal rein, mich würde auch echt interessieren, ob dir das gefällt oder ob es dir vielleicht dann doch zu drüber ist.
Och, ich gucke ja so, absurde Humor ist ja, da bin ich ja immer für zu haben.
Habe gerade gesehen, 9 Folgen, ja, 33 Minuten, genau, das schaffst du.
Ist jetzt auch keine Zeitverschwendung. Genau. Also, oder zumindest wenn, dann nicht so viel.
Es gibt auch entsprechendes Küken.
Ja. Bin überzeugt.
Alles klar, gucken wir. Danke.
Ja.
Also nee, okay, Tier-Content, für Tier-Content
ist Tier-Content gesorgt. Ist gesorgt. Na gut, auf einem Dorf muss das auch sein.
Ja, ja, das stimmt.
Das.
Und du bist ja jetzt hier als Berlinerin, man kennt ja dann Brandenburg doch ein bisschen. Hat das tatsächlich noch irgendwie, hat man das Gefühl, man ist in Brandenburg oder ist es eigentlich so ein bisschen egal?
Das ist ein guter Punkt.
Weil Kacken gibt es ja nicht wirklich. Also. Nee.
Aber mein Freund kommt ja zum Beispiel aus Brandenburg und der kommt halt auch
aus so einem Dorf.
Auch aus dem Havelland, also was halt ja an der Havel ist. Und da hatten wir nämlich auch drüber gesprochen, dass zum Beispiel niemand hat einen brandenburgischen Dialekt.
Ah, okay.
Und das fand ich dann schon so ein bisschen schade. Und die sprechen halt alle, entweder sprechen sie Hochdeutsch oder sie haben andere Dialekte, wo man so denkt, naja, also da habt ihr jetzt ein bisschen die Chance vertan. Ne?
Ich wollte gerade sagen, weil so ein richtig schönes brandenburgisches.
So dieses falsche Berlinern.
Ja, dann lieber kein Berliner.
Mehr Berlinern.
Genau. Ja, das, ne, ist so.
Also,
das,
also die sind ja dann nochmal so ein bisschen
die
mehr.
Die eigentlich so richtig Berlinern. Ja. Das, wo die Berliner aufgehört haben.
Wo die Berliner schon sagen, das ist jetzt
dann
aber
schon so,
jetzt
aber too much. Ja. Nee, aber mal nochmal in Ruf da.
Also es könnte, glaube ich, auch woanders spielen. Ne? Ja. Es gibt irgendwie so 1-2 DDR-Referenzen nochmal, aber ich glaube, theoretisch war es wahrscheinlich eher so ein bisschen, wollte es mit dem Brandenburg spielen.
Aber es klingt halt so schön dörflich, ne?
Ja.
An der
es
Havel.
Klingt halt sehr primitiv.
Klingt halt so,
nicht primitiv,
und dann
sondern
noch das witzige Haha, das auch drauf heißt Kacken.
Ja.
Genau.
Ja.
Lustig.
Ja.
Ja.
Okay, gut. Also mit anderen Worten, auf meine Netflix-Liste. Da habe ich mir mal wieder was zu gucken.
Kann man machen.
Aber ja, wäre auch mal interessant, was deine Freundin davon hält. So als
nicht deutschsprachige,
genau,
Muttersprache drin.
Ja. Ich weiß ja nicht, wie oft sie schon in Brandenburg war oder so. Oder?
Also sie hat es bisher erfolgreich vermieden. Immer. Nach Brandenburg ist ja immer auch so eine. Also alleine sowieso ja nicht. Aber ja, es ist nicht so, dass Ausflugs die Nummer 1.
Aber hat schöne Ecken.
Hat sehr schöne Ecken. Ich bin auch sehr gerne in Brandenburg. Ja. Aber für jemanden, der nicht deutsch-muttersprachlich ist und auch vielleicht nicht ganz so deutsch aussieht, wie gewisse Ecken in Brandenburg das gerne hätten, da ist das dann ein bisschen schwieriger.
Ja.
Ja, das verstehe ich.
So, Brandenburger, legt mal hier euren Alltagsrassismus ab und dann kommen auch die Berliner wieder zu Besuch.
Da legen die wahrscheinlich Wert drauf. Das wollen die wahrscheinlich sehr gerne.
Alles klar, gleich nochmal, zack, Schippe Rassismus drauf.
Genau. Nein. Ja, gegen Berliner. Okay. Das heißt also, Daumen hoch von dir? Habe ich das so rausgehört?
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es eine zweite Staffel geben wird. Also würde mich jetzt auch wundern, aber genau, kann man sich auch, wie gesagt, an so einem schönen Sommerabend mal reinziehen.
Ja. Weil Kathi, du hattest ja, war das, wo du meintest in unserer kleinen Chatrunde vorab, dass du da Verriss drüber gelesen hättest?
Ich habe, genau das. Also ich hatte mir einfach irgendwie den Spaß gemacht und zu den Artikeln, die ich auf Instagram gelesen habe, quasi nur gelesen, so mal querbeet, was so die Kommentare waren und war schon sehr viel Schlechtes dabei.
Okay.
Ja, aber also, jetzt aus so einer Feuilleton-Brille wundert es mich jetzt
nicht. Das war jetzt nicht die Feuilleton-Brille, sondern es war jetzt wirklich nur Instagram-Kommentare von Nutzenden.
Ach so.
Also wirklich nur mal so, ne, Leute, die das geguckt haben. Und da dachte ich, aber es klang jetzt, also war unisono eher so, nee, langweilig und bin bei eingeschlafen und war gar nicht so lustig und hat überhaupt nichts mit Brandenburg zu tun, deswegen auch nochmal meine Brandenburg-Frage.
Ja,
ne? Also ich glaube, da waren auch ein paar beleidigte Brandenburger dabei. Was ja auch okay ist. Also ich meine, ja, darf man ja auch.
Liebe,
ne?
Grüße.
Genau. Also ich meine, guckt euch das selber an, ne? Das ist ja mal genau, ja, der Punkt.
Genau.
Mal schön selber die Meinung bilden.
Genau. Jetzt überlege ich gerade, welche Rampe ich nutze, um zu einer der Serien überzuleiten, die ich geguckt habe. Einerseits könnte ich nämlich die Kommentare, es ist langweilig und es nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe, nehmen. Andererseits nur eine Staffel. Gebt beides. Sucht euch eins aus.
Nur eine Staffel.
Nur eine Staffel. Dann reden wir jetzt über Blackbird. was ich geguckt habe.
Du hättest doch einfach sagen können, Ente, und es geht auch um Vogel.
Genau. Nee, die andere Überleitung wäre zu einer anderen Serie gewesen.
Ach so.
Also deswegen.
Über Blackbird?
Blackbird? Ist nur eine Staffel.
Aber es ist auch ein Vogel.
Ist ein, also das ist hier Krähen. Oder Raben.
Ja.
Eins von beiden.
Vogel,
ja,
sag ich doch.
Vogel. Okay, ja. genau, es ist eine Apple TV Plus, Apple TV, wie auch immer dieser Streamingdienst jetzt gerade heißt von Apple. Plus. Aber haben sie das nicht weggenommen, das Plus?
Hier steht überall immer noch Apple, ja? TV Plus.
Okay, ich dachte, das hätten sie, das heißt jetzt bloß noch Apple TV, aber never mind. Da jedenfalls ist eine Miniseries, das heißt, wie gesagt, keine zweite Staffel. Und es geht in, lass mich kurz gucken, 8, 6 Folgen um ein Strafgefangenen in den USA, der vom der wegen Drogenschmuggel einsitzt und so ein bisschen so kleiner Mafia-Mini-Pate ist sozusagen in seiner kleinen Welt. Also nicht wirklich Mafia, aber er hält sich für sowas und ist halt so ein kleiner so ein Smooth-Talker, so ein, weißt du, der halt aus jeder Situation sich herausreden kann und sich und schnell Freunde findet und so. Also, ne, wenn du kennst so einen Typen, ne, das sind halt so Leute, die nicht wirklich viel können, aber halt sehr viel reden.
Ja.
So, und und sehr grundsympathisch sind, aber halt so faustdick hinter den Ohren haben. So ne? gespielt von Taron Egerton, der, weiß nicht, ob ihr da ein Gesicht Gesicht vorm Gesicht habt.
Nee.
Der von Kingsman. Man kennt ihn vielleicht von den zwei Kingsman-Filmen. Das war, glaube ich, seine größte Rolle so ein bisschen. Sagt euch nichts, okay.
Nee, nee.
Der hat das auch produziert. Der spielt, wie gesagt, diese Rolle von James Keen, genannt Jimmy. Der ist dieser Smooth-Talker, Drogenhandel-Mensch, der, wie gesagt, dann erwischt wird und in den Knast kommt. Und das FBI erkennt diese Qualität in ihm anscheinend, dass er halt schnell Anschluss findet, schnell Freunde
kannst jetzt alle infiltrieren und
in der
die
Serie
Infos rausfinden.
In der Serie ist es tatsächlich so, dass sie, also die FBI-Dame, die da mit ihm redet, sagt dann halt, dass sie halt gemerkt hat, dass er so ein Talent dafür hat, dass er Leute zum Reden bringt. Ne? Mhm. Also er redet halt mit den Leuten, ist nett zu denen, findet Anschluss und dann wird er ruhig und sagt nichts mehr. Und das ist ja tatsächlich ein psychologischer Effekt, wenn du halt mit Leuten redest und dann einfach nichts mehr sagst, dann versuchen die Lücke zu füllen. Ne? Und
klar,
dann,
damit die Stille aufhört.
Weil Stille unangenehm
oh,
ist.
Gottes
so,
Willen,
ne? Und das
bloß
ist und das
Stille, ne?
Genau, ja. Und das wollen sie halt, ist natürlich für uns als Podcastende auch, kennen wir das Phänomen, ne? Wir dürfen keine Stille haben, deswegen quatschen wir die ganze Zeit. Diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit, dieses Talent wollen sie sich zunutze machen und stecken ihn in einen anderen Knast, wo ein, sagen wir mal, eher einfach gestrickterer, vermuteter Serienmörder sitzt, namens Larry Hall, der dort, den sie verdächtigen, von was sie wissen, mindestens, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 10 Mädchen vergewaltigt und umgebracht zu haben. Aber sie vermuten viel mehr. Aber sie können ihn halt nie so wirklich nachweisen, weil der halt, wie gesagt, der ist ein bisschen simpler im Sinne von, also in der Serie beschreiben sie es so, der hat einen Zwillingsbruder und der Zwillingsbruder hat ihm wohl im Mutterleib also der hat sozusagen die ganze Nahrung für sich genommen und dann ist für seine Entwicklung nicht mehr genug übrig geblieben, sodass er so ein bisschen dümmlicher, so ein bisschen einfacher gestrickt auf die Welt gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, aber das ist die. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, das ist deren Beschreibung. Ich weiß nicht, ob das die medizinisch korrekte Geschichte ist, aber das war sozusagen die Erklärung, warum sein Bruder in Anführungsstrichen normal ist, also auch sozial in der Gesellschaft normal mit Leuten umgehen kann, während er, Larry Hall, es immer schwierig hatte, sagen wir es mal so. Er ist ein bisschen mental zurückgeblieben. Er ist selber, das sieht man in so Rückblenden, von seinem Vater misshandelt worden, also sowohl psychisch als auch physisch. Und er hatte jetzt nicht die beste Kindheit, die man so haben kann. Und ist dann halt zu einem Psychopathen geworden, wenn man so will. Und es geht im Prinzip dann 6 Folgen lang darum, dass James oder Jimmy besser gesagt Freund mit Larry, also Larry befreunden soll und dann halt im Auftrag des FBI Informationen sammeln soll. Also es ist ein bisschen unklar, was genau sein Ziel ist sozusagen, weil sie wissen ja nicht genau, was man aus ihm rauskriegen kann. Und es gibt dann, es gibt sozusagen diese Ticking-Clock-Element, das man in jeder guten Serie haben oder in jeder Geschichte haben muss, dass für ihn so eine Berufungsanhörung im Raum steht, wo er potenziell, weil man ihm halt nicht so wirklich was nachweisen kann, dann freikommen würde, also der Larry. Ne? Und bis dahin muss er irgendwie eine Information rauskriegen aus ihm sozusagen. Und das ist, die Serie lebt im Prinzip davon, also es ist nicht ganz ein Kammerspiel in dem Sinne, dass es nur in dem Gefängnis spielen würde, aber der Fokus liegt halt auf den beiden im Gefängnis und die Unterhaltungen, die die beiden haben und dann so ein bisschen die äußeren Einflüsse, die dann dafür sorgen, dass Jimmy so Probleme hat in dem Gefängnis, also ne, wenn man irgendwie als Snitch, also als jemand, der dorthin kommt, um die Leute zu verraten, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig mit seinen Mitgefangenen, ne? Und der kommt dann auch so an verschiedene Gruppen, die ihn nicht so wohlgesonnen sind, sodass er dann immer so Probleme hat, die eigentlich gar nichts mit Larry zu tun haben, aber trotzdem ihn daran hindern, seine in Anführungsstrichen Mission zu erfüllen. Und wie gesagt, die Unterhaltung dieser beiden oder wie sie sich annähern, wie dann Larry Vertrauen zu ihm fasst und was er ihm dann offenbart und die Art und Weise, wie der Schauspieler Paul Walter Hauser, der den Larry spielt, diese Figur verkörpert, ist unglaublich gut. Also es ist, wie gesagt, keine Action-Serie, es ist mehr so ein psychologisches Drama. Und die Art und Weise, also man, selbst als Zuschauer hat man lange keinen richtigen Zugriff auf diese Figur von dem Larry Hall und man ist sich nicht sicher, ob er diese Morde wirklich begangen hat. Es wird relativ schnell irgendwann klar, dass er das wirklich gemacht hat, weil es, wie gesagt, es basiert also auf einer wahren Geschichte. Man kann es auch nachlesen, dass das wohl so war. Aber trotzdem schafft der Schauspieler das über, ich will mal sagen, so locker 4 Folgen von den 6 Folgen, einen so ein bisschen im Zweifel zu lassen, weil man halt immer dieses Gefühl hat, was dann immer die Ausrede ist, den auch die Polizei selber für diesen Larry Hall findet, ist, dass er halt einen Schwätzer ist, ne? Dass er sich größer machen will, als er, weil er wichtig sein will, weil sonst keine Aufmerksamkeit hat für ihn, weil er sonst immer so ein bisschen so ein Outcast ist, dass er halt diese Beschuldigungen sozusagen aufnimmt, um dann aber halt sich in den Mittelpunkt der Geschichte zu stellen. Sozusagen.
Aber wir haben noch nicht 7000 Profiler-Serien geguckt, um zu wissen, dass genau das auch Teil der Serien
genau, das ist
Psychologie
ja.
ist. Also das wissen wir doch jetzt.
Ja, aber das ist ja, Profiling
aber
ist
das
ja das
wussten,
eine, Nachweisen
das wussten,
ist das andere.
Das wussten
ne?
die Polizisten auch.
Genau, ja, ja. Also wie gesagt, es gibt halt so ein paar Polizisten.
Guckt mal so viele Serien wie wir.
Stimmt, aber die haben ja auch andere Sachen zu tun. Ja. Nein, es gibt natürlich auch in der Serie ein paar Polizisten, die genau wissen, dass er derjenige ist, aber sie können es ihm halt nicht nachweisen. Mm. Und diese Beweise zu finden oder ein Geständnis zu finden, rauszuholen sozusagen, ist die Aufgabe von Jimmy.
Aber irgendwas müssen wir ja gehabt haben, um ihn überhaupt erst, also offenbar
ja, ja.
irgendwas.
Er ist für einen Mord oder zumindest für etwas, wo er Details von einem Mord wusste, die nicht in der Öffentlichkeit waren, ist er dort im Knast, aber sie vermuten halt, da sind noch viel mehr. Mm. So. Nun, wie gesagt, ohne zu spoilern, wenn man die Geschichte liest, ja, er war's. Aber auch da wieder, das ist sozusagen, ich glaube, am Ende dieser ganzen Angelegenheit konnten sie ihm, wie gesagt, diese 10 Morde nachweisen oder zumindest anhängen und anlasten. Aber sie vermuten, dass es weitaus mehr sind. Also, dass sie da über 30 Serienmorde sozusagen.
Gerade von 40 bis 50.
Ja, genau, irgendwie da dahinter stehen, was sie ihm halt nicht anlasten konnten. So. Und das Lustige ist, wie gesagt, ohne zu spoilern, wenn man der Eingang, den ich so ein bisschen versucht habe zu erzählen, dass das FBI den Jimmy da reinsteckt, weil er halt so ein Smooth-Talker ist, weil er irgendwie Freunde findet oder so. Wo dann denkst du, okay, das ist sehr konstruiert, ne? Das ist ja schon so, okay, wir brauchen jetzt irgendeinen Grund, um die beiden in, so. Und dann liest du die Geschichte, wie sie wirklich war.
Naja.
Und das war genau das. Naja. Das ist nicht irgendwie, das haben sie sich, das stimmte. Sie haben sozusagen erkannt, dass der Jimmy als Figur ist ein offener Mensch, ne? Und den haben sich zunutze gemacht. Und der ist wohl heute auch immer noch Profiler, weil du es mal gerade meintest. Also der profilt immer noch fürs FBI jetzt, nachdem er seine Haftstrafe abgesessen hat und quasi jetzt den Weg in die ehrliche Arbeit gefunden hat, sozusagen, profilt er immer noch fürs FBI Verbrecher und arbeitet immer noch an seinem Smooth-Talking Auftritt. Also es ist eine sehr, wie gesagt, ist jetzt keine Offenbarung als Serie und ist auch schon ein bisschen her, aber ist jetzt keine neue Serie, ist von 2022. Hatte ich aber noch irgendwie aus einer Liste rumhängen von muss ich mal gucken und dann war mal Zeit für 6 Folgen war positiv überrascht, sehr angetan davon.
Aber es klingt doch super. Also ich finde gerade dieses... Nein.
Aber es ist jetzt kein Watercooler-Talk. Also es ist kein Bombast-Ereignis, Must-CTV oder so. Es ist mehr so eine Low-Key-Serie, die so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, auch als sie rauskam. Ich habe nicht viel darüber gefunden im Nachgang jetzt bei der Recherche. Aber es war super gespielt, hat genau die richtige, so das genau das richtige Anteil von Drama und Cliffhanger von Folge zu Folge, wo du denkst, oh krass, nächste Folge.
Warum Blackbird?
Achso, das ist einfach nur, das ist...
Weil es cool klingt.
A, weil es cool klingt und B, es hat, glaube ich, mit der Geschichte nicht viel zu tun. Das kommt so als Motiv immer mal wieder, diese Krähen und so. Das war...
Ich dachte, weil jetzt Krähen vielleicht irgendwie für irgendwas bekannt sind oder so.
Achso, ja, nö. Also, nicht, dass ich wüsste, wie man Krähen so kennt. Nee. Es gibt ein Motiv, was jetzt aber sehr spoilerig wäre, was in den letzten 2 Folgen zum Tragen kommt, wo man das wiederfindet, dass da Blackbirds, also Krähen, eine Rolle spielen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh krass, deswegen heißt die Serie so. Aber es ist, also das weiß ich nicht, ob das der Realität entspricht oder ob das einfach aus künstlerischer Freiheit in die Geschichte eingeflochten wurde.
Warum dachte ich jetzt die ganze Zeit, es geht um Wrestling?
Weil der Larry Hall Darsteller auch Wrestler ist. Der Paul Walter Hauser,
ich fand mich jetzt ganz überrascht,
genau. Du meinst, der ist nebenbei noch Pro Wrestling.
Der ist auch Wrestling Pro.
Genau. Dann habe ich das irgendwie im Vorgespräch falsch miteinander verknüpft und ich dachte, das ist eine Wrestling-Serie.
Nein.
Aber ich war tatsächlich fasziniert davon, dass
die... Das ist eine psychologische Wrestling-Serie.
Also, naja,
Wikipedia aufgemacht und Paul Walter Hauser anschauen, um dann erstmal kurz zu erschrecken, weil er da irgendwie voll blutig in den Seilen
hängt. Das stimmt, ja. Das Wikipedia-Bild ist nicht so, wo du denkst, oh krass, Dramaschauspieler. Ja. Also auch, aber auf einer ganz anderen Ebene.
Offenbar auch.
Ja, genau. Ja. Nee, also, er hat einen Golden Globe für seine Rolle bekommen als Larry Hall und wie ich finde, vollkommen zu Recht. Also,
ja, cool.
Das ist wirklich eine großartige schauspielerische Leistung.
Ja, cool.
So diese, genau die richtige Mischung aus creepy und sympathisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist genau sowas, gucke ich ja gerne. So, ne, irgendwie.
Ich glaube, es wird dir gefallen.
Ja, glaube ich auch.
Okay.
Naja, man muss ja auch weiter an seinen Profiling-Skills
arbeiten. Das stimmt, ja. Ne? Also. Musst ja weiter dein Netflix-Profile schärfen, obwohl es nicht Netflix
ist. Naja, es ist genau. Aber tatsächlich, ich nutze das als Überleitung, ich muss mein Netflix-Profile schärfen, weil ich nämlich Mist geschaut habe. Das wurden mir Sachen reingespielt, irgendwie, das ist ja bei Netflix immer so, dass die dann so, guck mal, wir haben was Neues, das teasern wir dir jetzt irgendwie 5000 Mal an.
Ja,
mir haben sie aufgedrängt, His and Hers und Agatha Christie's 7 Dials und ich möchte bitte alle davon quasi abhalten,
Warnen.
Das anzuschauen. Das ist wirklich
Schaut
große,
weg.
große Warnung. Also vor allen Dingen in Agatha Christie 7 Dials, das ist, also ich habe dann auch überlegt, ob die Vorlage auch einfach schon so unglaublich schlecht konstruiert ist und deswegen schon, weißt du, dass man damit dann nicht so wahnsinnig viel machen kann. Übrigens auch, also es ist eine Mini-Mini-Series, es sind nämlich nur 3 Folgen. Die braucht man nicht geguckt haben. Wirklich,
oh,
also
Gott. Chris Chibnall.
Ja,
written by Chris Chibnall.
Ich wollte gerade sagen, du hast es natürlich Ich habe es erst danach gesehen. Du wusstest, er weiß natürlich sofort Bescheid,
ja,
dass man es sich nicht angucken muss.
Naja, insofern, so schlimm ist jetzt auch nicht.
Nein, aber es ist tatsächlich, also ich hätte mir da einfach irgendwie.
Für unsere Doctor Who Crowd.
Genau.
Die wird dann sofort geschrieben.
Die weiß Bescheid und denkt sich so. Oh.
Geschiedener Meinung sein.
Genau. Ja. Ja, also das, ich kann da jetzt noch nicht mal mehr irgendwie großen Story zusammen schustern. Hm. Es ist halt irgendwie so.
Aber hattest du das, also hattest du das Buch vorher gelesen?
Nee.
Nee.
Und
das heißt,
tatsächlich, also ich bin auch hin und her gerissen, ob ich jemals Lust hätte, mir das Buch durchzulesen, weil wenn es genauso konstruiert ist wie diese Serie, dann brauche ich das nicht. Dann,
aber okay, ohne das zu spoilern, was ja vielleicht bei so einem Krimi-Buch, ja, ist Krimi, Drama, Mystery,
ja.
Mystery, ne, ist
ja,
das
ja
mehr so.
Ja.
Vielleicht, das ist ja das Essentielle, deswegen spoilern wir es nicht. Ist es sozusagen die Geschichte oder die schauspielerische Leistung, die dich enttäuscht hat? Oder, also,
nee, es ist mehr die Geschichte, die mich enttäuscht hat, weil da so wahnsinnig, also es kamen einfach so viele Elemente zusammen, wo ich gedacht habe, okay, aber was soll es denn jetzt eigentlich sein? Also was will es denn werden?
Mhm.
Also irgendwie so Detektivelemente, aber auch Verschwörungen irgendwie. Es gab irgendwelche komischen Gruppen, also es wird irgendwie angedeutet, dass warum auch immer irgendwie Menschen sterben, aber so richtig nachvollziehen. Also ich, wie gesagt, ich bin irgendwann ausgestiegen.
Mhm.
Und
obwohl es nur 3 Folgen gibt.
Ja, also nee, ich habe es natürlich zu Ende geguckt, aber ich bin so emotional
mental
gedanklich.
Oder emotional ausgestiegen.
Ich habe das, hab das dann zu Ende geguckt und wollte dann natürlich wissen, okay, auf was ist es denn jetzt hingeschrieben?
Mhm.
Aber tatsächlich das, was mich dann interessiert hat, war dann am Ende noch nicht mal mehr, okay, who done it? Weil, okay, das wurde dann geklärt, sondern mich hätte dann viel mehr interessiert, okay, diese Verschwörungen, die da im Hintergrund irgendwie mitläuft, mit einer Gruppe von Menschen, so die natürlich auch in so Kapuzen durch die Gegend.
Natürlich.
Woher kommt das auf einmal her?
Jeder gute Kult muss ja irgendwie
ja,
so Kapuzen haben.
Ja, genau, aber was hatte das damit zu tun? Es wurde nicht so richtig aufgelöst. Keine Ahnung, also vielleicht habe ich es auch. Habe ich mir die 5 Minuten nicht genommen, irgendwie das vorher oder nachher. Vielleicht hätte man was vorbereiten müssen oder nachher.
Eine Frage.
Ja.
Hast du nebenbei gebügelt?
Nein.
Nein.
Habe ich nicht.
Was könnte ja sein, ohne dir nahe zu treten zu
wollen? Ja, ich weiß.
Dass man vielleicht die essentiellen 5 Minuten irgendwie verpasst,
nee,
weil man gerade
nee,
ein sehr widerspenstiges
nicht.
Handtuch bügelt.
Und wenn man die geguckt hätte, dann wäre es richtig gut
genau
gewesen.
Dann wäre es
ja
richtig gut gewesen. Nee,
das
ich glaube.
Das ist Seventh Style, was dann das Ganze.
Nee. Ich glaube nicht. Also, das glaube ich tatsächlich nicht. und ich habe auch nicht gebügelt, was ich ja sowieso nicht mag, bei His and Hers, weil da war es nämlich auch so, bisschen länger, keine 3 Folgen, sondern 6 Folgen und wurde mir halt auch eingespielt als ein Krimi, oh guck mal, ein Mord geschieht und relativ schnell wird auch klar, dass quasi die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur,
Tessa Thompson,
die eine wie sagt man, sich im Urlaub befinden, eine Auszeit nehmen, danke, ja,
Sabbatical.
Genau, eine Auszeit nehmende Nachrichtensprecherin oder halt so Journalistin, die haben ja häufig auch den Anspruch, selber auch als Journalistin unterwegs zu sein und nicht nur Nachrichten vorzulesen.
Ja.
Ja, genau, die findet sich irgendwie in diesem Dorf wieder, wo irgendwie jemand ermordet wurde und dann stellt sich auch heraus, dass der Polizist, also man verfolgt quasi sie, ihre Reise dahin und auf der anderen Seite irgendwie den Polizisten und dann so im Laufe der ersten Folge wird dann auch klar, okay, aber die waren mal oder sind irgendwie noch verheiratet, man weiß nicht so richtig, irgendwelche Sachen sind vorgefallen. Das war der Moment, wo ich
und
dachte,
ist auch ihr Heimatort oder so.
Genau,
ne?
Und da bleibe ich mal drin. Das ist irgendwie genug Drama dabei.
Ja.
Und dann wird es aber auch alles, also wirklich nicht gut zusammengeschrieben. Am Ende, ach nee, ich kann gar nicht spoilern.
Ich will nicht mal spoilern,
weil es halt einfach wirklich gar keine Freude gemacht ist. Wirklich, also so übers Knie gebrochen. Wir müssen jetzt hier auch noch irgendwie, also es werden dann noch Konflikte aufgebaut zwischen ihrer Nachfolgerin und ihr und natürlich läuft es auch alles in die Auflösung dieses Falls hinein und du denkst so, es kann nicht wahr sein, es ist so an den Haaren herbeigezogen. Es geht einfach gar nicht. Und es wurde aber tatsächlich gemacht. So.
Aber meinst du, dass es, du bist ja jetzt eine sehr
anspruchsvoll?
Ja, nee, schon. Nee, nicht anspruchsvoll, nicht. Aber so ein bisschen eine geübte Krimi-Guckerin, ja. Muss man nennen. Also jemand, der schon den ein oder anderen Fall gelöst hat in seinem Leben.
Natürlich.
Ja. Und erfolgreich. Erfolgreich auf jeden Fall. Und ist das vielleicht.
Bist du zu gut?
Genau. Ist das vielleicht dein.
Ist mein Anspruch einfach so.
Zu hoher Anspruch würde ich gar nicht sagen, weil man soll ja immer einen hohen Anspruch an das machen, was man so.
Nee, ich glaube, es war wirklich einfach nicht. Also die Story, das war nicht gut. Und es war nicht gut, habe ich mich zwischendurch auch manchmal gefragt, ob die eigentlich überhaupt gut schauspielern. Aber das, ja.
Also ich habe währenddessen, du erzählt hast, sowohl bei Agatha Christie als auch bei His and Hers mal bei Wikipedia runtergescrollt. Und die haben tatsächlich im Prinzip das, was du gesagt hast. Also sie haben sehr durchschnittliche Bewertungen bekommen an den ganzen aggregierten Websites, so Metacritic und was das alles so, Rotten Tomatoes und so. Ist alles sehr so Mittling.
Aber ich glaube, diese, ach krass, die 42, die Tessa Thompson, das hätte ich jetzt nicht gedacht. anyway, ich habe nämlich gerade mal überlegt, wo ich die bisher so gesehen habe.
Ja, same, und hast du es rausgefunden?
Ja, ich habe gerade Heather, aber Creed, Thor, ach Thor, genau. Weil ich habe nämlich bei der auch irgendwie das Gefühl, die spielt, es gibt ja so Schauspieler, die sind irgendwie gefühlt immer dieselbe Rolle. Egal, wen sie halt spielen. Ne? Irgendwie sind sie immer sie selbst, die halt die Rolle XY spielen. Und ich habe bei der auch, glaube ich, immer das Gefühl, dass die so ein bisschen nicht so eine Varianz in ihrer Schauspielart hat.
Das
so.
Ist gut möglich.
Das kann,
ich habe gerade gesehen,
sein, ich weiß
von,
nicht,
von Thor, die ist hier die Walküre.
Ja.
Ja, daher kenne ich das Gesicht tatsächlich. Ja. Okay. Ja, stimmt, da war sie jetzt auch nicht die mit der größten Range, das ist richtig, ja, aber. Ich will da nichts zu schreiben, nur weil ich sie aus einer Rolle kenne. Das heißt,
ich kann nur sagen, ich bin bei der ersten Folge eingeschlafen, was aber jetzt auch nichts bedeutet. Aber
ich finde es schon sehr aussagekräftig.
Gut, ich habe aber auch relativ,
die Umstände nicht,
ich habe relativ schnell gemerkt, dass es wirkte auch sehr konstruiert alles.
Danke. Danke. Ich würd quasi den Block des Wir gucken konstruierte Serien kurz abschließen, weil ich nicht nur meckern möchte. Ich habe jetzt komplett durchkonstruiert, die vierte Staffel Bridgerton geschaut.
Was? Die Serie ist konstruiert?
Ist doch ein Historiendrama, oder?
Ja, also auf wahren Begebenheiten beruht es.
Ja.
Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Auch wenn ich zwischendurch echt dachte so, oh, jetzt gucken wir hier wirklich die Aschenbrödel-Geschichte. Also ja, wir gucken die Aschenbrödel-Geschichte.
Aber warte mal, Bridgerton war doch, war das nicht hier Pretty Little Liars nur in alt oder irgendwie sowas? War nicht,
war Gossip Girl.
Gossip Girl, das war es, sorry, genau. Das war das.
Das ist
Gossip Girl am Hof oder
am
so,
am englischen Königshof, genau.
Und was hat das mit Aschenputtel zu tun?
Na, Aschenputtel ist doch diejenige, die zum Tanz geht.
Mhm.
Ne, an den Hof und gar nicht darf eigentlich und dann ihren Schuh verliert.
Genau.
Und so ist die Eingangsszene irgendwie in der vierten Staffel.
Auch mit inklusive des verlorenen Schuhs?
In dem oder Fall halt handelte es sich um einen verlorenen Handschuh.
Handschuh, auch so ein Klassiker.
Anders. Genau, ganz anders.
Auch ein Klassiker.
Aus legalen Gründen komplett anders.
Ganz anders, genau. Okay. Und das war, also ich habe die hatten das bei Netflix diesmal geteilt, die Staffel in vier Folgen, dann Pause und nochmal vier Folgen.
Mhm.
Also habe ich die ersten vier Folgen, weil ich wieder natürlich nicht aufgepasst habe, habe ich erstmal vier Folgen geguckt, dann habe ich mich wieder geärgert. Ich gedacht hätte, ich hätte natürlich auch gewartet. Ich bin ja jung, kann ja warten. Nicht da, also vier Folgen geguckt und da schon dabei gedacht, ach, jetzt gucken wir hier wirklich Aschenbrödel. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie sie die vier Folgen dann noch füllen. Sie schaffen es dann auch noch, die anderen vier Folgen zu füllen und die Auflösung ist auch so unnötig dafür, dass da ein Riesenkonflikt aufgebaut wird. Wird der ganz kurz einfach weggelacht von der Königin. Das fand ich tatsächlich ganz unterhaltsam. Also irgendwie das so als eine Deus Ex Machina, dachte ich so, ja, ist ja in Ordnung, okay. Ich meine, es ist halt
Deus
die,
Queen Machina.
Das ist halt die, genau, es ist halt die Königin, die lacht es dann halt weg, ne, und dann kommt halt aus dem Off, irgendwie war die eine quasi Widersacherin, war dann auch so, aber das geht doch jetzt gar nicht. Aber es sind dann alle so, naja, aber die Königin hat es gekauft und guck doch mal, die Königin hat doch jetzt ihr Votum dafür ausgesprochen, so war so ein bisschen lustig. Ja, genau.
Aber was ist jetzt, also ich habe die erste Staffel Bridgerton gesehen, ich glaube, ich habe die zweite angefangen Und irgendwie hat es mich einfach nicht mehr so gecatcht. Aber also wird einfach die Geschichte dieser Figuren weitererzählt und es kommen ja immer wieder neue dazu.
Ja,
oder was ist jetzt der weitere Aufhänger?
Das Schöne bei der Sache ist ja tatsächlich, also ich, so wie ich das, ich gucke das, ne? Also bei mir ist wirklich so, ich gucke das, ich kann mir das für 3 Wochen ungefähr merken, deswegen kann ich jetzt heute noch darüber reden und danach lösche ich das alles wieder. Aber so, was ich zusammenbekomme, ist, dass ja die Familie Bridgerton hat ja irgendwie 8 Kinder und dann halt war auch so ein Witz, so nach dem Motto, na A, B, C, D, E, F, G, H, so, ne? Irgendwie die Kinder heißen tatsächlich, fangen alle mit dem jeweiligen Buchstaben an, ne? Und ich weiß gar nicht, es geht bis Hyacinth oder so. Naja, anyhow. Die Idee ist, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in jeder Staffel irgendeins der Kinder irgendwo wegverheiratet wird. Oder vielleicht auch mal 2. So, und eigentlich geht es ja immer um diesen quasi den Marriage Market irgendwie.
In die High Society eingeführt
genau
werden.
In die High Society eingeführt werden. Ne? Irgendwie, man gehört zur Ton, irgendwie zum. Ich weiß gar nicht, was ist die Übersetzung davon? Na, also zum Hof.
Zum Hof.
Ich sag jetzt mal zum Hofstaat. Irgendwie, ja. Man gehört irgendwie dazu. Und genau, und diese Familie steht ja da im Mittelpunkt. Und
man wird auf die Bälle eingeladen.
Genau, und diese Bälle dienen ja dazu, quasi das nächste Partnerin zu finden. Genau, und der Ausgangspunkt irgendwie ist ja, quasi der Story war ja diese Nummer mit irgendjemand schreibt da Gossip
genau.
Und verbreitet den ja dann. Ne?
Und am Ende der ersten Staffel wird ja auch gelüftet, wer es ist, oder? Oder war es am Ende der zweiten?
Ich weiß gar nicht, aber also in der dritten, also beziehungsweise jetzt in der vierten Staffel, da war quasi der Punkt, dass alle wissen, dass welche Figur das war. Mhm. Also alle anderen Figuren wissen es dann auch. Und dann ging es in der vierten Staffel halt unter anderem auch darum, dass ja quasi jetzt die Gossip-Königin eigentlich gar keinen Gossip mehr schreiben kann, weil alle das ja wissen und jetzt die Leute mal zu ihr kommen und ihr irgendwelche Sachen erzählen, so nach dem Motto, schreib doch mal dieses und jenes.
Ach so.
Und dann wird sie
Fake
halt
News.
Auch, genau, und dann wird sie halt auch irgendwie, lädt sie sich selber zur Königin ein und sagt so, ey Königin, ich weiß, du findest es total geil, dass ich das irgendwie hier schreibe. Und die Königin so, ja, aber ich bin auch gelangweilt, weil du hast ja gar keinen richtigen guten Gossip mehr und so, ne, irgendwie in dem Stil. Und sagt sie dann halt auch so, naja, aber es tut mir leid, also ich kann ja gar nicht mehr Gossip bringen, weil früher konnte ich ja den Gossip machen, weil ich halt an der Seite stand und mich keiner beobachtet hat und ich dafür alle beobachten konnte, ne, und die halt dann da frei rumlaufen konnte irgendwie und halt so mit so Lauschern irgendwie durch die Gegend lief, während dann natürlich, ne, jetzt alle wissen, wer sie ist, ne, alle so, ne, keiner erzählt ihr mehr was oder halt nur noch, naja, Fake News, wer weiß, und das war aber ganz, also das fand ich ganz nett, dass sie sich das tatsächlich auch nochmal quasi irgendwie aufgegriffen haben, das bearbeitet haben, das Thema, um am Ende, jetzt hier komplette Spoiler, es gibt eine neue Stimme, eine neue Gossip.
Nein.
Wer auch immer Gossip schreibt, ja, man weiß es nicht. Na, man sieht halt irgendwie so zum Schluss quasi halt die alte Gossip Queen, wie sie irgendwie an ihrem Roman schreibt und man könnte erst das Gefühl bekommen, ah, okay, sie schreibt es, aber nein, es ist eine neue Stimme. Und da kommt da so was ganz Neues. Aufregend, ja.
Also das
sind die nächsten
neue
zwei Staffeln.
Alte. Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie haben ja noch ein paar Kinder da irgendwie zu verheiraten. Also ich glaube, 3 sind es noch. Ja.
Und weil du hattest ja übergeleitet mit den Worten, dass das ist dann gestellte. Nee, wie hast du mal.
Es ist gut konstruiert.
Gut konstruiert, also gekonstruierte Serie nur in gut im Vergleich zu den anderen beiden. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja im Prinzip schon dieselbe Geschichte in 4 Staffeln. Also, wir verheiraten das Kind.
Ja, ja, genau. Nee, es gibt immer so einen Fake-Konflikt.
Ja.
Ne? Also, genau, und an dem, der muss abgearbeitet werden und dann findet, ne.
Und wird im Zweifel dann weggewischt.
Also eigentlich so ein klassischer Dramenaufbau. Und am Ende irgendwie ne, so Katharsis und löst sich alles auf in Zufriedenheit und
ja.
Es wird geheiratet.
Aber ist das Wichtigste.
Das ist ja das Wichtigste.
Das Wichtigste.
Man weiß es ja.
Genau.
Das Ziel aller.
Aber ist denn sozusagen die Qualität dabei, weil ich weiß jetzt nicht, wie His and Hers und welches Budget Agatha Christie-Verfilmungen heutzutage haben, aber Bridgerton zum Beispiel ist ja schon eine höher budgetierte Serie als wahrscheinlich die anderen beiden, vermute ich mal.
Ja, definitiv. Also nachdem ich gesehen habe, das ist von Bridgerton, ich habe zwischendurch immer mal wieder Fotos gemacht für den Instagram-Account und die dann natürlich vergessen, deswegen nicht gepostet, aber ich werde es mal raussuchen, dann kann ich nämlich Werbung machen. Es gab auch, ich glaube von einer bekannten Teemarke, deutsche Teemarke gab es auch, ich glaube.
Nein, Product Placement.
Ja, Entschuldigung, Firma Mesmer. Ich glaube ja, da, die hatten Bridgerton-Tee.
Okay.
Und bei Deichmann sah ich auch irgendwie die Tage mal irgendwie Bridgerton-Schuhe oder ich glaube es war Deichmann. Es ist auf jeden Fall und halt also auch
ich
so,
jetzt noch keinen so Schmuck Hirst-Tee irgendwie. Gesehen, ne? Das
nee, ich auch nicht. Also und ich glaube, also wenn es so His and Hers, ja, weiß ich nicht, nee, egal. Ja, nee, na klar kann man das nicht miteinander vergleichen, aber weißt du so.
Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja. nicht so sehr das Vergleichen, weil du meintest ja, dass Bridgerton ist das Ganze, also konstruiert in besser als die anderen beiden. Ist das wirklich besser? Weil die Geschichte klang jetzt für mich nach wie vor nicht unbedingt interessant.
Aber ich glaube, du bist auch nicht die richtige Zielgruppe.
Wahrscheinlich nicht, aber ist es vielleicht so ein Stück weit, Moment, lass mich kurz, ist es vielleicht so ein Stück weit auch, weil das höhere Budget, sprich bessere Kulissen im Zweifel, bessere Kostüme, bessere Produktionsqualität, dass das so ein bisschen blendet, was dass das über die vielleicht dann doch vorhandenen Lücken oder sagen wir mal Schwächen des Skripts hinweg.
Ich glaube tatsächlich,
ich glaube, sowas wie Bridgerton, ne, das ist ja einfach, das ist ja schon so eine konstruierte Welt. Ne? Bei sowas wie His and Hers, das ist ja, spielt ja in unserer Welt, theoretisch kann.
Soll echt sein.
Genau, es kann halt echt sein. Und ich glaube, bei Bridgerton gehst du halt mit der Erwartungshaltung ran, das ist halt so drüber. Ne? Das ist jenseits von deinem eigenen Leben. Deswegen nimmt man das, glaube ich, dann einfach auch mehr hin, ne? Dass da Sachen konstruiert sind und so ein bisschen over the top sind.
Und auch da ist es so, dass ich schon immer das Gefühl hatte, das war in sich schlüssig. Ja. Also es wirkte jetzt nicht, also bei His and Hers war die Auflösung, also sowohl, also da gab es quasi so zwei Auflösungsmomente und die fand ich beide schon also sehr hingebogen, nicht unschlüssig in dem Sinne, aber dafür zu sehr, guck mal, wir müssen das Ding ja jetzt auch noch zu Ende bringen. Ja, jetzt sollten wir aber mal schnell, guck mal, ach übrigens, jetzt.
Es ist die sechste
jetzt,
Folge.
Genau, jetzt zoom rein in dieses Foto und jetzt wird aufgelöst, dass die Figur, ja, der ist aus der Vergangenheit, also, ne, und dann ganz zum Schluss wird noch, also komm, ich spoiler jetzt away, wird dann noch aufgelöst, dass quasi die Mutter der Hauptfigur schon seit der ersten Folge so getan hat, als ob sie Demenz hat. Nur um das dann auszunutzen, weil niemand sie unter Verdacht hat, dass sie diejenige ist, die durch die Gegend rennt und Leute tötet. Und es war also so übertrieben. Also wirklich.
Das war gar nicht so unclever.
Ja, aber dafür war es nicht, weißt du, das war auch so Holter die Polter. Also weißt du, so, du das hast es, im Hintergrund hast du das mitbekommen. So, okay. Und dann war aber so, zack, das ist jetzt die Lösung. Aber warum? Was ist das Motiv? Wo kommt das jetzt? Also
so ein richtig gutes Mystery-Ding ist ja auch immer so, dass man als Zuschauer wenigstens die Chance hat, vorher auf die Lösung zu kommen.
Ja.
Und wenn sozusagen die Serie, der Film, was auch immer es ist, cleverer sein will als die Zuschauer und dann sowas aus in der letzten Folge, wenn es eine Serie ist, sowas rausholt, nur um zu sagen, das ist keiner drauf gekommen.
Ja, genau.
Damit habt ihr nicht gerechnet.
Ja, damit hast du jetzt
genau,
nicht gerechnet.
Dann, ja, das ist dann so ein bisschen,
Bei Bridgerton, da ist dann okay, wenn, keine Ahnung, die Frau im Hintergrund, die man eigentlich immer gar nicht gesehen hat, auf einmal ist es aber dann doch die Frau mit dem blauen Hut und die war, keine Ahnung, whatever. Ich ziehe mir jetzt irgendeine Storyline raus, aber ja. Na, die sehen wenigstens auch schön aus.
Das
und bunt. Bunt ist alles.
Das ist das, was ich meine mit Produktionen.
Ja, shiny.
Überschattet gerne mal Schwächen am Skript. Wenn es denn so ist. Ich habe Bridgerton nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob Bridgerton Schwächen am Skript hat, aber.
Ach, bestimmt. Das ist auch Shonda Rhimes, ne?
Ja?
Ich meine ja.
Ja.
Also Grace
and the Ja. Nee, es ist.
Shondaland, oder?
Shondaland,
die Produktionsfirma, ja.
Wir mussten nur nochmal Grace and the erwähnen.
Natürlich.
Ja. Unsere aller Lieblingsserie.
Ja, ja. Ich habe nichts dagegen, wie gesagt. Aber es ist gut, dass wir es in jeder Folge irgendwie mindestens einmal erwähnen.
Ja, wir werden leider nicht von Shonda Rhimes dafür bezahlt.
Ich glaube, das wäre auch nicht so in ihrem Sinne. Okay, gut. Das heißt also, His and Hers, Agatha Christie, Seven Dials, nicht gucken?
Nee.
Daumen nach unten.
Und wer Bridgerton mag. Und
wer Bridgerton also, mag, wird auch mit der vierten Staffel.
Genau, der wird damit auch vollkommen zufrieden sein. Ja, genau. Ja. Ja, ja.
Obwohl ich dachte, war Bridgerton, ist das nicht? Ist auch Netflix, oder?
Ja.
Ja. Das zum Beispiel habe ich meinen Netflix jetzt anscheinend erfolgreich trainiert. Als ich weiß nicht, als die erste Staffel rauskam, haben sie mir das noch versucht aufzudrängen. Mittlerweile findet das in meinem Netflix-Kosmos überhaupt nicht statt.
Unglaublich.
Das ist wir müssen immer noch mal diese Netflix-Accounts tauschen.
Stimmt, ja.
Die Logins.
Dass wir ein bisschen unsere Kosmos-Bubbles durchdringen, ja. Okay, dann Claire hat noch was geguckt.
Ja, das ist eigentlich hatte ich gerade sogar noch so eine gute Überleitung im Kopf, von konstruiert zu nicht konstruiert. Ja. Reality. Oh mein Gott, ich weiß. Genau, also ich möchte es auch nur ganz kurz machen. Es sind zwei Formate, die absolut total unterschiedlich sind, aber die beide quasi mit echten Paaren arbeiten. Und das eine ist sogar eine deutsche Produktion und das andere ist eine UK-Produktion. Und ich fange mal mit der deutschen Produktion an. Die Serie ist eine Doku-Serie, das sind 7 Folgen, was irgendwie ein bisschen, ob des Titels ein bisschen irreführend ist, muss ich gestehen, weil der Titel ist nämlich 4 Paare, 8 Jahre, aber es hat noch eigentlich, es hat eigentlich auch noch einen anderen Namen, wie die Liebe geht, genau. Und das ist so ein bisschen doppeldeutig, weil natürlich ist zum einen halt irgendwie einem suggeriert, so funktioniert die Liebe, aber wenn man sich die Paare anguckt, geht die Liebe bei so manchen Paaren halt natürlich im Laufe der Zeit auch irgendwie. Also so ein bisschen doppeldeutig. Kann man halt auf in der ARD-Mediathek schauen. Und genau, was ist das Konzept der Serie? Es begleitet 4 Paare über 8 Jahre und zeigt so ein bisschen deren Leben. Du fängst halt auch nicht beim Kennenlernen bei denen an, sondern ne, bei den meisten fängt so ein bisschen bei der Hochzeit an. Das heißt, die sind ja dann schon in der Regel eine Weile zusammen, das heißt, die haben schon eine Vorgeschichte und dann schaut man so eigentlich den meisten Paaren so ein bisschen beim Endlieben zu und das ist eigentlich ja so ein bisschen und so, ja, also es ist jetzt keine Happy-Serie, ne, aber es ist halt schon natürlich, ich glaube, es ist natürlich realistisch, weil ne, viele Beziehungen gehen halt diesen Weg. Und bei einem Paar muss ich halt leider sagen, es ist auch wirklich ganz furchtbar herzzerbrechend, also da musste ich wirklich Rotz und Wasser heulen, weil die eigentlich sich nicht entlieben, aber die erleiden halt einen wirklich starken Schicksalsschlag und können ihre Beziehung einfach dann so nicht weiterführen, wie sie es eigentlich verdient hätten, wie sie es eigentlich, ja, wie man ihnen das wünschen würde. Das ist halt wirklich traurig und tragisch und aber auch, naja, so ergeht es halt vermutlich auch vielen Paaren, dass es manchmal nicht immer so rosig bleibt im Leben. Genau. Und bei manchen Paaren denkt man sich auch, boah, ihr seid einfach nervig. Hört doch mal auf. Warum wollt ihr denn so noch? Ja. Also von so irgendwie das Paar, was so die offene Beziehung möchte oder eigentlich möchte das nur ein Teil der Beziehung möchte quasi offen sein und von halt irgendwie, ich bin zum ersten Mal mit einer Frau zusammen und muss mich jetzt irgendwie dann doch nochmal neu komplett orientieren bis hin zu die eine will die Beziehung, der andere will es nicht und sie sagt auch noch nach 5 Folgen, was dann 5 Jahre sind, ja, eigentlich denke ich schon noch häufiger an den und frage mich immer noch, woran das dann eigentlich vorbeigegangen ist. Und man denkt sich so, Mädel, hast den Schuss nicht gehört? Ja. Der Typ sitzt da wirklich über mehrere Folgen in seinem Penthouse-Cover-T-Shirt. Also Penthouse, dieses Playboy-Ding, wo mein Freund noch so meinte, als wir es geguckt haben, ich weiß, sitzt er da in einem Penthouse-Shirt? Und aber ich glaube, sie haben die Boobs, die man sehen hat, sind nochmal, nicht überklebt, aber die Falte ist dann so, dass man das dann halt nicht sieht.
Ist ja
und
krass.
Der trägt es über mehrere Folgen, also über mehrere Jahre und ich dachte mir so, ist krass, dass dieses aber Shirt die Beziehung denn, überlebt hat.
Haben die dem immer gesagt, ziehen Sie das mal bitte wieder an, damit
ich dachte
man
auch,
sie wiedererkennen
wegen
kann.
Continuity oder sowas, aber ich dachte also
allein schuft was anderes
ein
als
Typ, ein Typ, der ein Penthouse-T-Shirt trägt. Und also da wäre schon alles und vor allem dann
wie
noch so,
man,
er hat 4 Kinder von 3 Frauen und ich habe mir so ja das hätte mir also das hätte
ey,
schon der Wahnsinn
Patchwork von mir.
Das, ja aber also der ist wirklich so einer wo man denkt mein Gott also du hast das alles nicht verdient Du, und da dachte ich dann, was ich auch noch interessant gefunden hätte, wäre, ob die Paare sich irgendwann mal getroffen hätten und ob manche dieser Paare, die jetzt das vielleicht
also
so im Recap, ja, ob die sich dann vielleicht im Recap jetzt auch nochmal so denken, wo sie das Schicksal dieser anderen, dieses eines Paares mitbekommen haben, ob die sich nicht schämen. Hm. Weil ich mir auch so
ich
denke,
hatte gar nicht so schwer.
Nee, genau, wirklich. Also wirklich so dieses.
Denk doch nochmal drüber nach.
Genau, also du hast da so eine Scheiße gebaut, ja. Und guck dir dieses Paar an, was halt wirklich. Wirklich schlimmste Schicksalsschlag hat, ja, wo du denkst, mein Gott, den würde man alles Glück der Welt irgendwie wünschen und ihr seid halt einfach so Honks.
Mit einem Penthouse-Shirt.
Ja, so. Genau. Und hättest das halt eigentlich alles haben können und schmeißt das halt so weg.
Ja.
Aber so ist es halt manchmal, ne?
So kurze Frage.
Man weiß nicht, was man hat.
Ich habe nebenher natürlich wieder alle möglichen Quellen gelesen dazu. Es ist eigentlich ein Film.
Ja, genau. Das
es
lief
spannend.
Im Kino scheinbar.
Genau.
Aber ich weiß nicht, ob dann auch wirklich alle Folgen da gezeigt worden sind, weil das sind
es
schon.
Sind 153 Minuten, die der Film lang ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der jetzt quasi gesplittet. 5x40.
Also 200.
Ne? Also das, dann
länger.
Ist schon ein bisschen länger.
Ja. Also habt ihr dann mehr, wenn er die Serie guckt.
Director's Cut.
Genau.
Ja, okay. Aber ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob man das Gefühl auch hat, aber wahrscheinlich wird der Film auch schon so angelegt gewesen sein, dass, naja, keine Ahnung, hat jetzt keiner von uns
gesehen.
Also
Folgen draus machen.
Ja, also die Folgen haben sich schon immer so angefühlt, als ob die so jede Folge ungefähr so ein Jahr ist.
Ja,
oder
okay.
So anderthalb Jahre vielleicht.
Ja.
Ne, weil du hast dann immer schon so einen Zeitsprung von Folge zu Folge und da wird auch nichts erklärt, ne? Also das ist auch nicht irgendwie, dass du dann nochmal so ein Recap bekommst, irgendwie so mit jetzt sind so und so viele Monate vergangen zwischen Folge 1 und Folge 2. Und du wirst halt immer so reingeworfen und musst dir das immer selber so ein bisschen irgendwie erahnen. Und du hörst auch, also es gibt dann halt, ne, du bist eigentlich auch die ganze Zeit dann bei diesen Paaren dabei und du hast dann manchmal aber noch so Situationen, wo die dann so nur wirklich so Sachen befragt werden, also so alleine, so ein bisschen, ne, wo du dann auch mal eine Stimme aus dem Off hörst, wo du dann, wo die dann drauf reagieren, auf eine Frage antworten. Mhm. Aber ansonsten bist du eigentlich, begleitest du die halt eher so als Zuschauer und dir wird auch nichts erklärt, ne? Also außer natürlich bestimmte Situationen mal irgendwie, wie geht's dir jetzt und du bist jetzt ausgezogen und so, ne?
Gibt's so eine, gibt's solche Interviewsituationen, wie man es
kennt? Genau, das meine ich, genau.
Dass sie dann auf einen Stuhl gesetzt werden und dann.
Wie bei Love is Blind, wenn es dann, genau, sowas gibt's dann halt. Aber sehr, sehr wenig. Und wie gesagt, die meiste Zeit bist du halt einfach nur so stiller Begleiter dieser Paare in ihrem Alltag oder in bestimmten, teilweise halt natürlich auch in bestimmten Situationen. Ne, sowas wie so, keine Ahnung, neue Wohnung. Also wenn halt irgendwie so Umbrüche stattfinden. Mhm. Und mich hätte auch mehr so, also mich hätte mehr so Making-of nochmal interessiert, so ein bisschen von den MacherInnen irgendwie, dass die nochmal erzählen, wie war so der Austausch mit den Paaren? Haben die dann proaktiv irgendwie angerufen, so, also jetzt hatten wir übrigens gerade einen großen Streit, jetzt wird es sich lohnen.
Genau.
Oder halt irgendwie so, ja, jetzt ist gerade nicht so, also Alltag ist, glaube ich, langweilig.
Das wollte ich nicht gerade fragen, weil 8 Jahre ist ja schon ein verdammt langer Zeitraum und du kannst ja nicht vier Filmcrews, dann im Zweifel ein bisschen mehr, wenn die sich trennen oder so, dann muss man beide verfolgen oder so. Du kannst ja nicht irgendwie 4 bis 6 Filmcrews 8 Jahre lang abstellen, dass die 24 Stunden hinter den Leuten hinterher rennen.
Naja, und ich hätte
in der Hoffnung, dass irgendwas passiert.
Ich habe mich auch gefragt, ob die auch irgendwie mal, also ob die so einen krassen Vertrag unterschrieben haben, dass die wirklich auch diese 8 Jahre durchziehen müssen. Oder ob die jetzt nicht nach 5 Jahren sagen können, so, boah, nee, sorry, ist jetzt doch, jetzt haben wir ein Kind, das möchten wir jetzt ehrlich gesagt
oder
nicht mehr.
Oder wir sind getrennt und eigentlich hat das
Story
überhaupt nichts mehr
aus.
Mit mir zu tun oder so, ne? Das kann ja auch sein.
Oder halt auch bei dieser einen Familie, wo dieser krasse Schicksalsschlag ist, da hätte man auch verstehen können, wenn die sagen, so, wir haben da echt jetzt gerade den Kopf nicht für.
Es gibt andere Sachen, die wichtiger sind.
Ne?
Ja.
So, aber die haben das alle durchgezogen, also vielleicht, also das würde mich halt auch nochmal interessieren, wie da so diese Produktion einfach gelaufen ist oder ob die halt wirklich, keine Ahnung,
aber
immer am 6. Juni kommen die vorbei und dann muss halt jetzt hier mal irgendwie ein bisschen was nachgezogen werden.
Ja. Aber ist es denn, wenn als Beispiel ein Streit, ne? Sieht man die dann wirklich streiten oder wird das eigentlich erzählt, dass sie gerade Schwierigkeiten haben?
Ja,
oder so?
Eher so. Also man ist selten tatsächlich in den Situationen dabei, ne? Also oder in den Trennungen.
Ja.
Manchmal gibt es dann halt eher, dass sie das dann nochmal so wiedergeben oder du merkst halt einfach, ob der Stimmung zwischen den beiden, okay, ich glaube, da ist gerade nicht mehr so gut.
So. Das ist nicht mehr die heile Welt von der Hochzeit noch oder so. Ja. Aber es ist krass, ist ein interessantes Projekt, 8 Jahre lang Leute zu verfolgen. Zumal ja, wenn du das castest, ne, du hast ja wahrscheinlich ein paar mehr Bewerbungen als die vier Paare, also
vielleicht haben
Leute.
Sie ja auch irgendwie, weiß ich nicht, 10 Paare begleitet, ja. Und die vier so, hatten die dann halt dann irgendwie die interessantesten Geschichten.
Das kann natürlich sein, ja. Das ist, ja.
Oder die anderen sind abgesprungen nach der
aber
Zeit.
Aber dann wird es ja noch krasser. Also dann musst du ja irgendwie, ne, wenn du dann sagst, okay, wir machen mal, keine Ahnung, 10 Paare und die interessantesten 4 erzählen wir, dann hast du ja noch mehr Leute, die du irgendwie...
Ja, keine Ahnung. Aber das, also wie gesagt, es gibt sehr viele, man hat danach nochmal echt so ein paar Fragen, mit denen man so ein bisschen alleine gelassen wird und denkt sich, also diese Produktion dahinter, die hätte mich echt nochmal sehr interessiert, wie das abgelaufen ist.
Kann man das nochmal irgendwo...
ist jetzt hier nochmal ein
in
Aufruf.
Erfahrung bringen. Ich meine, das sind ja,
mach doch
ja,
mal so ein Making-of.
Judith, Kyle und Antje Kruska.
Judith und Antje,
Judith,
jetzt kommt.
Judith und Antje, jetzt. Hau doch nochmal einen raus. Genau. Erzählt doch nochmal, wie das war.
Ja.
für uns, die das
ich habe mich dann nämlich auch gefragt,
finden, als die eigentliche Geschichte, die erzählt
hat. Zum Beispiel die Kameraleute, ob es immer dieselben waren, die halt alle 4 Paare abgetingelt haben oder ob es immer ein Kamerateam pro Paar war, weißt du? Oder ob jetzt das Kamerateam halt wusste, jetzt sind wir bei dem Paar, wenn die wüssten, was das andere Paar gerade durchmacht. So, ne? Also,
dann wären die ein bisschen relaxter.
Ja, genau.
Aber das ist ja, ich meine, die sind ja, das ist eine ARD-Produktion, oder? Oder beziehungsweise an die ARD verkauft worden. Das kann ja gut sein, dass dann die ARD-Anstalten genutzt haben, die ja in jedem Bundesland sind, sodass es tatsächlich immer andere Kameraleute waren, die dann.
Naja, also 2 Paare wohnen auch in Berlin. Also es war so ein bisschen einmal, 2-mal Berlin, 1-mal irgendwas im Norden, also ich glaube Bremen, und dann noch einmal irgendwie was im Pott.
Castrop-Rauxel steht hier. Ja. Berlin, Bremen und Castrop-Rauxel.
Ja, genau.
Eins dieser 3 Sachen passt nicht zueinander.
Also wenn euch sowas interessiert, so diese Langzeitdokumentation, dann empfehle ich mal, sich reinzulesen zum Thema Die Kinder von Golzo. Kennt ihr das?
Ja,
schon von gehört, aber ich habe es nie gesehen.
Ja,
aber das ist ja wirklich,
im ABB-Shop irgendwie,
das ist nicht irgendwie 30 Jahre
oder so. Genau, ja, das ist ja ewig
das
lang.
Das ist unglaublich, dieses Projekt. Ich habe auch gerade eben mal geschaut, also ein Teil ist auch tatsächlich irgendwie in der ARD-Mediathek irgendwie ohne Probleme zu sehen. Weil das ist, ich finde halt auch gerade diese Frage aus dieser filmischen Sicht, also so, ne, wie organisiert man sowas, wie macht man das, ne, wie hält man dann die ganzen Jahre Kontakt mit den Leuten und so weiter, also das ist schon spannend. Ja.
Vor allem welche,
so eine WhatsApp-Gruppe.
Ja, genau. Ja. Welcher arme Tropf muss dann 8 Jahre Material auf 5x40 Minuten runterschneiden?
Also genau, also das kann man sich auf jeden Fall gut angucken, wenn einem so eine Themen interessieren.
Ja.
Was halt auch noch wenn es also weiter in diesem Paar-Metier, was viele von denen, glaube ich, gebraucht hätten, viele von denen vielleicht sogar auch gemacht haben, war nämlich Paartherapie. Und genau, es gibt ja zum einen diese Paartherapie auch vom NDR mit Erik Hegemann, die fand ich ja auch immer sehr gut. Ich glaube, die habe ich auch mal vorgestellt. Aber jetzt gibt es quasi die UK-Version davon mit einer English-speaking, British Erich Hegemann-Version, nur als Frau. Und entsprechend UK-Paaren, also das ist nochmal ein bisschen trashiger. Und das, also ich habe es noch nicht durchgeguckt. Das heißt Blue Therapy und ich habe irgendwie, ich glaube, der Aufhänger, da habe ich aber irgendwie, glaube ich, war ich ein bisschen abgelenkt.
Netflix, ne?
Genau. Ja. Auf Netflix ist das. Irgendwie gibt es auch so einen Aufhänger, ich weiß jetzt nicht, was es mit dem Blue sein soll, dass die Paare sich innerhalb dieser Sessions irgendwann etwas gestehen, was sie vorher nicht wusste, also was der andere Partner vorher nicht wusste. Also es kommt immer so ein Reveal, so irgendwie. Und ich glaube, das
klingt ein bisschen gimmicky.
Ja, also es ist schon, also ich weiß auch nicht, ob da nicht manches auch vielleicht so ein bisschen gestaged ist. Es soll halt irgendwie den Anschein haben, das sind alles echte Paare und echte Geschichten. Aber man merkt schon auch, die Leute, also die Auswahl der Paare wirkt halt so, die sind alle eher so ein bisschen aus einem, also sehr homogen, und die wirken auch alle so ein bisschen, als ob die auch so richtig Bock auf so Reality und Drama und sowas haben, ne? Und das ist, wie gesagt, ist gut Entertainment.
Sind bei Love is Blind nicht genommen worden.
Ja, ich musste auch sofort dran denken, das sind alles so Love is Blind Leute, ne? Und also kann man sich angucken, wenn man halt auf sowas steht. Es ist halt, wie gesagt, ein bisschen derber und ein bisschen, ist mehr so vielleicht ein bisschen so die Jerry Springer-Variante von der Paartherapie im öffentlich-rechtlichen.
Genau.
Aber tatsächlich, da hätte ich ja mal richtig Bock drauf, so Psychoanalyse oder so auseinandernehmen von genau so Menschen. Warum machen die das? Also was?
Achso, du meinst die Metaebene.
Genau, die
warum
Metaebene.
Warum gehen die dann in solche...
Warum macht
du meinst, jemand
sowas?
Guckt sich die Serie an und also das Konzept wird und analysiert die dann. Ja, das wäre natürlich auch nochmal
Das würde mich total interessieren, irgendwie, warum gehen jetzt bestimmte Leute da rein? Und ich meine, es gibt ja 100.000 verschiedene Formate von Reality-TV.
Ja.
Also inklusive für sowas wie, warum machen die Kardashians sowas? Also, und ich meine, ja, natürlich Money, aber ab einem bestimmten Punkt denkst du halt auch so, ey, wirklich, also ich meine, hab da jetzt nie genug.
Nee.
Offenbar nicht.
Aber ich habe mir ja immer gedacht, es müsste sowas wie die Supernanny nur mit Paaren geben. Weißt du, dass du hast dann diese Therapeutin quasi zu Hause in den Alltagssituationen und dann hast du die manchmal so ein bisschen so aus dem Off in der Kamera und dann so, ah, das war jetzt wieder diese klassische Du-Kommunikation. Also ganz, ist wirklich ein Klassiker. Also, ne? Und jetzt sehen wir wieder, ah, jetzt geht sie wieder auf ihn. Ne? Das Cordell hat jetzt wieder nicht richtig gemacht. Und die das dann so immer so bewertet. Die das dann halt so bewertet und dann immer manchmal so, und dann so dazwischen geht es so, okay, stopp, ich muss jetzt doch nochmal hier intervenieren. So, du gehst jetzt dahin und wir reden da jetzt mal drüber. Also so diese Supernanny, aber für mega. Ich find's geil.
Ja, zum Gucken.
Also jetzt natürlich ohne irgendwie, dass die jetzt so aufeinander losgehen oder so, ne? Also jetzt nicht wirklich, aber so halt, ne, diese Klassiker, die läuft dann, du hast immer so die Kameraleute dahinter, ne? Und dann hast du halt diese wirklichen Situationen, wo dann halt ein Streit entsteht. Und dann ist halt, ne, dann kriegst du das so mit und dann, also ich glaube, das funktioniert.
Das ist ja so ein bisschen, also ich glaube tatsächlich, dass die Motivation für, was Kati gerade meinte, die, warum Leute solche Sachen mitmachen, ist, glaube ich, gar nicht so tief. Also es gibt.
Ja, wahrscheinlich ist es auch leider nicht so tief.
Nee. Also ich will nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist. Ich sage nur, das ist wahrscheinlich ist eine Miniseries.
Ja.
Also ist, glaube ich, keine tragende Geschichte für längere.
Da würde mir wahrscheinlich auch 3 Folgen.
Genau. Und ich glaube, das ist gar nicht so viel
so in Typen
dahinter.
Packen, ne? Also so verschiedene Serien identifizieren, dann das noch typisieren, nochmal analysieren.
Hätte ich Spaß dran auf jeden
genau,
Fall.
Genau,
ja,
würde ich, glaube ich, auch. Also falls jetzt hier, ne, ihr habt zugehört. Genau. Die Idee ist meine. Also da müsst ihr schon nochmal irgendwie mir 5 Euro für zahlen, weil, na, warum mache ich das jetzt?
Genau. Nothing is for free. Aber ich glaube, so eine Meta-Geschichte wäre, glaube ich, also ich sag mal so, ich glaube, diese, gut, bei hier, Blue Therapy, wie du schon sagtest, war vermutlich viel gestellt oder zumindest for the sake of the series.
Ja,
aber so bei so einer mit, sagen wir mal, so Paartherapie mit Anspruch, und nicht Therapie, sondern Paardokumentation mit Anspruch, so über 8 Jahre, da ist ja schon alleine der Zeitraum der Anspruch, ne? Sonst macht man das ja nicht. Ich glaube, da ist zumindest genug Tiefe drin, dass man da so eine Meta-Ebene nochmal einführen könnte, dass man so eine Supernanny im echten Leben für Paare, dass man das hätte.
Ja.
Aber ich glaube, ist das nicht, also so ein Teil Voyeurismus ist ja dabei, wenn man sowas guckt. Ne? Also das ist ja, du gehst ja in das Leben von anderen Menschen.
Ja, aber es ist ja auch so ein bisschen, also weiß ich nicht, ich nehme dann da auch immer so ein bisschen mit, könnte ich das jetzt sein oder habe ich so eine Situation auch schon mal erlebt? Also weil damit kann ich mich halt dann schon eher, ne, weil eine Beziehung hatte ich halt auch schon, habe ich auch so, ne? Damit kann ich mich ja halt dann irgendwie eher so identifizieren, als jetzt zum Beispiel bei so Sachen wie jetzt die Supernanny, ne? Weil Kinder habe ich jetzt nicht, aber so, keine Ahnung, ich finde irgendwie, das ist so relatable.
Also was wir sehen, ist ja trotzdem, dass wir sagen, das eine ist vielleicht mit ein bisschen mehr Anspruch ausgezeichnet als das andere, ist ja trotzdem in dem Sinne gestellt, dass wir eine sehr stark editierte Version dessen sehen, was uns präsentiert wird.
Sozusagen. Und wie stark die Leute vielleicht auch vorgeführt werden.
Was ich jetzt hoffe, zumindest bei der 4 Paare 8 Jahre nicht der Fall ist. Ne?
Also außer der Penthouse-Typ, der sich aber selber.
Da muss man dann auch, hat man dann selber Schuld vielleicht auch, genau. Aber natürlich hat es immer das meine ich mit diesem voyeuristischen Anspruch. Ne? Es gibt doch diese ganzen komischen RTL2-Serien und so, hier Bauer sucht Frau und
ja,
so.
Ja, aber
ne?
Da werden ja die Leute genau immer weißt, eher so, ne, das ist genau dieses, dass die sich eigentlich den Anspruch haben, dass die Leute sich über die lustig machen.
Genau, genau. Das ist, aber das wissen ja die nicht, die daran teilnehmen. Oder zumindest denkt man das in großen Teilen.
Man kann manchmal den Eindruck gewinnen, die wissen eigentlich gar
das
nicht,
sozusagen,
worauf sie sich einlassen.
Richtig, genau, dass da Leute ausgebeutet werden, die Tragweite nicht verstehen, sagen wir es mal so. Und diesen Mittelweg zu finden zwischen wie weit lasse ich das zu, dass Leute in mein Leben kommen und dann vielleicht auch da irgendwie über mich urteilen. Ne? Also ich meine, vielleicht ist ja der Typ mit dem Penthouse-Shirt ein total netter Mensch. Keine Ahnung, wir kennen ihn ja nicht.
Also wenn du wüsstest, was der mit seiner Ex-Frau gemacht hat.
Dann würde ich das nicht sagen.
Nee.
Okay.
Okay.
Vielleicht muss ich doch nochmal gucken.
Auf jeden Fall.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Also du hast ja, und da kommen wir dann wieder zurück auf die, auf so die Psychologie von Leuten, die in solche Reality-TV-Formate gehen. Ich glaube, die sind sozusagen, also die, gerade was so Love is Blind angeht und so, da ist ja der Fame, in fetten Anführungsstrichen, ich weiß ja nicht, wie nachhaltig das ist, den, also ne, ein paar Instagram-Follower gewinnen, ist sozusagen schon, das ist es wert, sich im Zweifel zum Horst zu machen und als Angriffsfläche. Ich habe jetzt bei der letzten Love is Blind US-Staffel, ich habe sie noch nicht gesehen, aber
Die aktuelle, ja,
war ja auch wieder anscheinend so eine Figur, so ein Typ dabei, der den Hass des gesamten Internets auf sich gezogen hat.
Der Kleine.
Und
Claire wusste sofort, wen du meinst.
Und aber es scheint ja, zumindest er ist dann ein Name in dieser Staffel und wahrscheinlich hat er trotzdem, keine Ahnung, 100.000, 200.000 Instagram-Follower dadurch gewonnen, kriegt jetzt Brand-Deals für die nächsten 2 Jahre und ist dann wieder vergessen. Ne? Und das ist anscheinend wert, dass man dann für ein halbes Jahr
oder so.
Na, warten
wir mal die Reunion ab, die war noch nicht draußen.
Okay. aber das scheint das herzugeben, dass man dann für ein halbes Jahr der Trottel der Nation ist sozusagen. Ne? Für mich wäre es nix, aber andere scheint das nicht so zu kümmern.
Ja.
Deswegen hast du auch nicht so viele Follower.
Das ist wohl richtig, ja. Folgt mir doch gerne.
Aber wir sagen nicht das Handle.
Nein, genau. Aber kann man ja eventuell über unseren 2015 Instagram-Account rausfinden, wenn man da ein wenig gescheiter rangeht.
Crazy.
Genau.
Investigativ
herangehen. okay, das heißt also 4 Paare, 8 Jahre, um nochmal darauf zurückzukommen, Daumen hoch, wenn ich das richtig verstanden habe. Blue Therapy.
Ja, da kann ich noch nicht, ich habe glaube ich die ersten 2, 3 Folgen geguckt. Ich weiß noch nicht, wie das Ende ist, aber bisher ist halt Entertainment, ne?
Wenn man Love is Blind mochte. Genau. Viewer, die Love is Blind geguckt haben, guckten auch.
Vor allem Love is Blind UK, das fand ich auch nochmal, ist ja auch nochmal ein bisschen derber als die US. Ja.
Es sieht wohl auch so aus, so sagt das Internet, dass alle Paare noch zusammen sind.
Von Blue Therapy?
Spoiler!
I know.
Jetzt haben wir die erste Staffel Blue Therapy gespoilert.
Das ist ja eigentlich die spannende Frage das von Paartherapie-Serien.
Naja, aber bei manchen Paaren denkt man vielleicht auch so, oh Leute, oder bei einer Person, die in dieser Beziehung ist,
trenn dich, du hast so viel
Besseres verdient.
Gib dir einen Ruck.
Schmeiß ihn raus.
Ich meine, ja, das ist ja, also Paartherapie an sich jetzt unabhängig von Netflix-Serien, kann ja auch das Ergebnis sein, dass das mit dem Paar sein vielleicht gar nicht so eine richtig gute Idee mehr ist. Ist ja auch möglich. Dass das
aber so ein Crossover von irgendwie einer Paartherapie-Sendung und Love is Blind, das wäre doch auch geil.
Bei denen, die es nicht klappt, sofort zu Love is Blind.
Dass du bei Love is Blind währenddessen
hat jemand... Paartherapie in Love is Blind?
Ja.
Das wäre nicht schlecht. Nachdem sie sich das erste Mal gesehen haben, weil das ist, glaube ich, der Moment, wo sie es zum ersten Mal brauchen. Nee, das so gleich, weil bei dem, es gibt doch die Pots, ne, bei Love is Blind, und dann sehen die sich doch das erste Mal, nachdem sie sich schon einen Antrag gemacht haben, was ja sowieso das Hirnrisikste der Welt
denn,
ist. In dem Moment brauchen sie das erste Mal Paartherapie.
Du meinst, hast du die Staffel gesehen, wo die diesen einen Asiaten, diese Blonde, die dann auch später den Ring nicht zurückgeben wollte, die dann diesen Asiaten quasi gesehen hat und dann noch quasi die Tür ging auf und man hat schon gemerkt, okay, sie ist, glaube ich, nicht so happy.
Ja.
Und dann ist sie doch auch nicht mit ihm weggeflogen, hat gesagt, nee, so kann das jetzt nicht machen und so. Und das sind irgendwie, ne, sie hat jetzt doch gemerkt, das ist nicht das richtige Format für sie und so. Und hat dann irgendwie noch so eine Pseudo-Ausrede gemacht und so. Da dann noch so eine Paartherapie.
Genau, ja, das, ich sag ja. Das
bitte,
ist,
bitte erläutere dich.
Ja. Können wir das jetzt nochmal ausdiskutieren?
Was hast du denn gefühlt? Ja. Wie ging es dir in der Situation?
Ich glaube, das wäre nochmal so Love is Blind, irgendwie würdest du mal auf so Next Level heben.
Das ist dann die Bezahlvariante. Ja. Das ist dann der Premium-Content, den du dann noch extra abonnieren
Ich schreibe mal den Lachaise.
Für die nächste Staffel, jetzt hat sich's ja auch ein bisschen schon totgelaufen, das Format. Ne? Jetzt können wir es ein bisschen aufs.
Sind ja noch ein paar Bundesstaaten übrig.
Genau, können wir ein bisschen Drama reinbringen.
Okay. Es geht bei den US-Folgen auch schon nach Bundesstaaten.
Naja, irgendwie gibt es
immer
so.
Irgendwie kommen die alle immer aus derselben Stadt oder zumindest aus derselben Gegend.
Nee, das ist doch immer unterschiedliche. Dallas, Ohio.
Nee, ich meine pro Staffel.
Ach so, genau. Ja, genau. Es ist immer so Love is Blind Ohio.
Genau.
Genau.
Gut.
Ja,
jetzt haben wir auch noch Love is Blind besser gemacht.
Sorry.
Nee, alles gut.
Nächste Woche startet Schweden. Fand ich auch immer sehr gut.
Schweden? Ja, Schweden. Oh ja,
dass in, die Schweden, Schweden sowas in Schweden überhaupt wird ja, brauchen?
War auch mal Drama.
In Schweden wird ja die gesamte, stimmt, die gesamten europäischen Varianten produziert.
Ah, die deutsche fand ich jetzt ein bisschen lame, aber okay. Waren alle sehr sympathisch. Immer noch nicht geguckt. Ja, nee, waren alle sehr sympathische Menschen, muss man sagen, aber es war halt einfach ein bisschen langweilig.
Hm. War ja schon die erste, wenn man mal ehrlich ist.
Nee, aber in der ersten gab es mehr Drama.
Das stimmt.
Die zweite war wirklich so ein bisschen so, oh, okay, die haben sie alle lieb. Schade.
Ja, brauchen wir das auch nicht.
Ja.
Gut, apropos mehr Drama.
Oh.
Ich hatte ja letzte Folge schon angedeutet, dass ich endlich dabei bin, meine Liste abzuarbeiten, wo unter anderem auch Black Bird drauf stand, so von Sachen, die ich irgendwann mal gucken wollte. Mhm. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass da auch Slow Horses drauf stand, auch Apple Plus.
Die
andere Tierserie, genau. Und dann habe ich noch was dazu genommen, was mir so da bei Netflix, war das Netflix, was mir so reingespült wurde in meinem Algorithmus. Und zwar The Agency, die im Vergleich zu Slow Horses zumindest eine aktuellere Serie ist. Paramount Plus, Entschuldigung, nicht Netflix. Die von 2024 ist und jetzt eine Staffel draußen ist und die zweite Staffel auch angeblich schon bewilligt wurde, gefilmt wurde, keine Ahnung, zumindest ist sie noch nicht draußen, aber leider mit einem Cliffhanger geendet ist die erste Staffel, wo ich dann dachte, okay, cool, und jetzt kann ich die zweite Staffel gucken, weil ich schon irgendwie gelesen hatte, dass es eine zweite Staffel gibt und dann so, ist aber noch nicht da. So, oh. Also, oh,
schlimm.
Genau. So, ich versuche das jetzt so ein bisschen mitten durcheinander zu reden, weil es beides um so Spionagekram geht und beides in England spielt, lustigerweise, unabhängig voneinander. Slow Horses hatte ich ja letztes Mal schon angedeutet, ist quasi die Gary Oldman Serie. Ne? Wenn der da nicht mitspielen würde, wäre die gesamte Serie sinnlos.
Ja.
Und Mut zur Hässlichkeit. Gary Oldman spielt Jackson Lamb, einen abgehalfterten alten Spion, der seine Hochzeit im Kalten Krieg hatte, in Berlin stationiert war, quasi ne, gegen die Sowjetunion spioniert hat damals. Und sagt, nachdem die Mauer gefallen ist, im Prinzip sein Lebensinhalt so ein bisschen weggebrochen ist und nicht so richtig was mit sich anzufangen weiß. Starker Alkoholiker, hat immer fettige, ungewaschene, lange Haare. Ist ein richtiger sympathischer Mensch. Ich sag mal, duschen tut er jetzt auch nicht jeden Tag.
Ist auch besser für die Haut.
Genau, das trocknet ja sonst aus. Löcher in den Socken, trägt immer denselben Trenchcoat seit gefühlt 500 Jahren und ist auch, also es riecht aus dem Fernseher raus, wenn du so willst, ne? Wenn du ihn siehst. Und,
warum sollen wir das gucken?
Weil es einfach super ist. Also wenn ich das jetzt noch nicht überzeugt hat, dann weiß ich auch nicht.
Danke.
Nein, also das ist so wie du ihn kennenlernst. So. Und dann ist natürlich, wie es dann so ein bisschen ist, lernst du ihn dann über die Zeit natürlich auch ein bisschen lieb gewinnen und er hat natürlich trotzdem für gewisse Sachen so ein kleines, ich will nicht sagen Herz aus Gold, das würde zu weit gehen, aber zumindest nimmt er so ein paar, hat er so ein paar Sympathien, wo du sagst, ja okay, es ist nicht ganz, er ist kein Arschloch. Ja,
auszuhalten.
Er tut nur sehr erfolgreich so, dass man denkt, er wäre ein Arschloch. Und Jackson Lamb führt eine Abteilung vom MI5, vom englischen Geheimdienst. MI5 ist, glaube ich, Inlandsgeheimdienst, oder? MI6 ist Auslandsgeheimdienst.
Ach so.
Oder andersrum. Ich glaube,
wo ist James Bond?
Ja, aber ja, genau. Es ist dann nicht der Auslandsgeheimdienst. Egal, MI5. MI6 ist Ausland, ne? Genau, ja. MI5 ist der Inlandsgeheimdienst. Und die Gruppe, die er führt, nennt sich Slow Horses, der Titel der Serie. Und die arbeiten im Slough House. Slough ist ein Bezirk von London, der so ein bisschen runtergekommen ist und eigentlich so ein bisschen so der Wedding von London sozusagen.
Der Wedding ist nicht runtergekommen.
Ich weiß, mit den entsprechenden Stereotypen. So ein bisschen ärmere Bevölkerung ist eigentlich nicht London, sondern gehört so ein bisschen, ist so da draußen, ne, so. Und so, und Slough House ist quasi eine Außenstelle von dem Fancy New Park, wo der MI5 sitzt, was so halt super modernes Gebäude ist, mit Glasfahrstühlen, richtig geilen Computern, alles digitalisiert, alles, also super.
Eigentlich haben sie quasi alle Agents genommen, die nicht in das fancy Gebäude passen, weil
genau.
die optisch nicht reingehören.
Und haben, sie
und haben die einfach darüber
da hinten
geworfen,
in den Hinterhof,
ins Lauhaus
genau.
und haben gesagt so, und ihr seid jetzt eine Gruppe und du bist der Chef, weil du
richtig.
Hast die schwierigsten Haare.
Richtig, genau.
Geil.
Die nicht zum
also
fancy
sind,
new Image passen.
Da weiß man jetzt schon, also quasi die Gruppe ist voller schräger Charaktere
richtig.
Und Nerds. Und
ja.
es kann eigentlich nur lustig werden.
Es
also
ist,
Spaß
es,
machen.
Es macht Spaß, auf jeden
ja.
Fall, ja. Also es ist, lustig wäre vielleicht zu viel, weil das ist kein Comedy. Also
ja,
wirklich,
ja.
sie sind auch sehr liberal, was so das Ableben gewisser Charaktere angeht.
Ah,
also
ja, okay.
sie sind sich nicht zu fein, Leute, die du gerade lieb gewonnen hast, auch mal in der vierten Folge um die Ecke zu bringen.
Sowas mag ich ja tatsächlich
um die Story
auch.
Voranzutreiben. Ne?
Ja.
Also es ist so ein bisschen, ist also nicht so, dass du...
Ist wie im echten Leben.
Keiner hat Plot-Armor, ne? Also
ja.
abgesehen von zwei Leuten, wo
ja.
ich immer denke, okay, wenn die sterben, also
okay.
Gary Oldman natürlich
ja,
ne, in
gut,
erster Linie. und es hat jede Staffel hat so einen overarching Spy-Thriller-Fall, der
mhm.
irgendwie die Geschichte ist dann sozusagen. Und alles hat natürlich irgendwas mit Gary Oldman zu tun und
mhm.
alles hat irgendwie was mit der Vergangenheit zu tun, was er so in seiner illustren
kann er das dann immer
Spionagekarriere gemacht hat.
Lösen. Oder?
Ja, auch, ist aber trotzdem auch auf die Mithilfe von gewissen Leuten dort in seiner Gruppe angewiesen. Also das meine ich dann auch mit, man gewinnt so ein bisschen Zugang zu ihm, weil
mhm.
er ist jetzt nicht so der stieselige Alleingänger, da wäre er gerne der stieselige Alleingänger, der alles ob seiner eigenen Wassersuppe
mhm.
löst und so. Aber er ist halt auch ein bisschen älter schon und ein bisschen betrunkener und ein bisschen,
so.
bisschen langsamerer als immer.
Kann nicht mehr TikTok.
Kann nicht mehr so richtig 100% so, was er immer konnte. Und deswegen ist er auf Hilfe angewiesen, was
mhm.
ihm nicht so gefällt. So. Und hat so ein paar sehr schöne so Drama-Momente, die auch spannend sind. Und ja, lustig ist es auch hin und wieder, aber ist mehr so interpersonelles Drama von so älteren Leuten, die nicht so ihren Platz mehr haben in der schillernden Gesellschaft der High Society Spionage MI5-Geschichte.
Mhm.
Während er halt in seiner kleinen Kammer sitzt mit der quietschenden Tür und den nicht funktionierenden Fahrstühlen und,
okay.
und ja, nicht so das. Aber muss man dazu sagen, er hat sich's ausgesucht. Also er betont immer wieder, er will da sein, weil ihn da die Leute in Ruhe lassen.
Mhm.
Und nun kommt mit einem aufstrebenden jungen Agenten, der in der ersten Folge der ersten Staffel namens River Cartwright dorthin versetzt wird, weil man kommt ins Lauhaus, wenn man Mist gebaut hat. Das ist sozusagen die Strafposition und man hat dann entweder fünf bis sechs Jahre dort abzusitzen und hat dann eine Chance, wieder zurückzukommen, oder man kündigt vorher sozusagen. Das, ist
ja,
die, das sind die zwei Optionen. Man kommt aus Lauhaus nicht zurück sozusagen, sondern man kündigt in den meisten Fällen oder stirbt halt, wenn man sich vertut. Und
ups.
Genau. Und River Cartwright hat aber Ambitionen und River Cartwright will eigentlich noch was werden und das gefällt Jackson Lamb überhaupt nicht, weil das ist so alles, was er nicht will. Und deswegen geraten die da sehr, sehr lustig aneinander. Aber er hat halt Respekt davor, dass er eigentlich doch ein ganz guter Agent ist. So. Und das ist so das Spannungsfeld dieser beiden Hauptfiguren. Und drumherum entspannen sich so pro Staffel, wie gesagt, immer diese Spionagefälle, die dann natürlich erst so ganz langsam aufgerollt werden. Ne? Das kommt halt so, ist immer so ein initiales Event, was so keinem auffällt, außer vielleicht Jackson Lamb, weil er den totalen Spioneninstinkt hat und so. Oder auch nicht. Manchmal auch nicht. Ja. Genau. Und dann wird halt von guter alter Spionarbeit, also mit anderen Worten, du gehst halt los und interviewst Leute oder folgst Leuten und musst halt irgendwie, musst halt recherchieren, musst halt Polizeiarbeit machen und dann
Stakeout und
genau,
so
genau.
Schön irgendwelche
richtig,
Häuser verwandeln.
Genau. Und nach wird es halt so,
können
wird
wir
halt
auch
ein,
alles?
Ein massiv, eine massive Verschwörung oder auch eine kleine Verschwörung, eins
ah,
von
ja.
beiden immer
okay.
so. Es ist nicht immer so, dass in jeder Staffel das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Manchmal ist es auch nur zwei, drei Leute, die eventuell in Gefahr sind oder so. Es ist
wie viele Staffeln gibt es?
Die fünfte ist gerade fertig geworden.
Oh,
okay.
okay. So lange schon?
Ja, ja, das ist auch so lange an mir schon vorbeigegangen. Wir sind gerade mitten
in der dritten.
Ich habe
es immer nur so auf der Startseite gesehen,
mhm.
aber irgendwie Ich weiß nicht.
Ja, wie gesagt, so es hat auch dadurch, dass es, wie gesagt, das Poster ist halt Gary Oldman in hässlich.
Genau.
Ist jetzt nicht so das biggest incentive.
Ja, wobei Gary Oldman ja schon auch ein Qualitätsmerkmal ist.
Ja.
So,
und
ne?
Das ist aber, auch, es ist auch hier wieder so, wir hatten das ja vorhin schon mal mit Harrison Ford bei Shrinking und so, ne? Es ist schon so, dass Gary Oldman hier alle an die Wand spielt. Mhm. Also da nichts gegen die anderen Schauspieler, aber man weiß, wer derjenige welche ist. Ne? Mhm. Da kommt auch kaum einer ran, also an die schauspielerische Leistung da. Und deswegen denke ich, er wird der Einzige sein, der im Endeffekt genug Plot-Armor hat, um die ganzen Staffeln zu überleben.
Mit Dame Kristen und Scott Thomas.
Ja.
Ja, guck an.
Achso, ja, also es ist jetzt nicht so, dass da keine anderen Namen dabei wären. Also die hat man auch alle immer schon mal irgendwie gesehen. Aber ja, das ist trotzdem ein klarer Unterschied zwischen.
Ja, klar.
Genau.
Cool.
Sehr groß, alle Daumen nach oben.
Ich mochte gerade vor allen Dingen die Tatsache, dass du gesagt hast, schon 5 Staffeln.
Ja.
Da kann man ja dann mal richtig sich wieder reinfallen
richtig
lassen.
Richtig was wegbügeln.
Es ist wieder was da, ja.
Ja, weil, weißt du, also diese Nummer mit dem, ich gucke was Neues. Natürlich ist es immer schön, was Neues zu gucken, aber noch schöner ist ja, wenn man was Neues guckt, wo man dann feststellt, geil, das hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Und jetzt möchte ich aber noch mehr davon gucken.
Genau. Und sie haben auch tatsächlich pro Staffel eine gute Länge. Also das ist 6 Folgen pro Staffel, glaube ich.
Okay.
Ja, 6 Folgen irgendwie so. Wo du immer, also du kannst dann auch erstmal so eine Woche Pause machen zwischen den Staffeln. Das jetzt hat so ein bisschen Cliffhanger, aber nicht wirklich, sodass du sagst, okay, ne, kann man mal wieder was anderes, so ein bisschen durchatmen. Und die in sich macht es Sinn, die zu bingen, weil da sind ein paar Cliffhanger dabei.
Mhm.
Aber es ist auch nicht so, dass es zu lang ist.
Ja.
Also das ist jetzt nicht irgendwie so Netflix 12 Folgen, wo du, wenn du das bingen willst, irgendwie dann da sitzt und denkst, oh, ich bin eigentlich zu müde, aber es hat genauso diese, wo du sagst, oh ja, schön, Wochenende.
Ich binge sowieso nichts mehr insofern.
Ach so, okay. Ist nicht mehr, ne? Das, die coolen Kids machen das jetzt anders.
Ich wollte gerade sagen, also ich höre auch mitten in Folgen auf und gehe ins Bett. Also.
Ja, gut, okay.
Das
habe ich jetzt, da noch nicht geschafft, aber ja, dann eine noch zu Ende gucken und dann noch. Und dann, wie gesagt, wurde mir The Agency empfohlen.
Wurde gleich als nächstes
empfohlen. Von den Algorithmen empfohlen, wo ich auch erstmal dachte so, Moment, auch irgendwie schon mal gesehen, aber auch immer so auf nach hinten verschoben, gucke ich mal. Und das war nämlich die Serie, wo ihr vorhin die Wahl zwischen den zwei Cliffhangern, Überleitungen hattet. Wenn ich
weil das war
die, wo ich gelesen habe. Es gibt auch nur eine Staffel, aber es soll noch eine zweite geben. Die andere war Blackbird. Das wäre die Serie gewesen, wo ich die meisten Kritiken gelesen habe. Langweilig, nicht so gut, wie ich gedacht hatte.
Ah ja, okay.
Wo ich aber widersprechen würde.
Ah, ist es das, was in diesem Bankenkontext spielt?
Bankenkontext?
Achso, nee, dann möchte ich noch was anderes.
Nee.
Okay. Sorry. Dann
ist es. Ist es die mit Richard Gere?
Nein. Also ja, aber nein.
Es ist die mit der Agency.
Ja, es ist die mit der Agency.
Okay.
Nein, es ist Michael Fassbender in der Hauptrolle. Und ja, Richard Gere spielt mit, auch nicht in einer unwichtigen
Michael
Rolle.
Michael Fassbender
in
der Serie.
Ja. Auch in seiner unnachahmlich stoischen, gut angezogenen ich bin der sexieste Typ in dieser Szene Art. Mm. Und das
ist er ja meistens auch.
Ja, das füllt er auch gut aus. Und Michael Fassbender spielt einen Agenten, den man in den ersten Folgen nur an seinem Codenamen kennenlernt. Der nennt sich Martian. Der aus zurückgerufen wird von 6 Jahren Undercover-Arbeit in Addis Abeba.
Mhm.
Und in Afrika und zu seiner eigenen Überraschung zurückgerufen wird, wo er also nicht genau weiß, warum er jetzt eigentlich abberufen wird von diesem Posten und dort jetzt und wieder nach London zu der CIA Station in London zurückgerufen wird, wo dann Richard Gere, ne, weil du es gerade meintest, der Station Chief ist, der also sein Chef ist dann dort sozusagen und sich wieder einfinden muss in das doch relativ geregelte CIA-Leben in London versus seiner Undercover-Arbeit im Ausland und verwickelt wird, sag ich mal, in ein, ich will gar nicht sagen Komplott, in mehrere Komplotte quasi, die er dann navigieren muss, weil auch seine eigene Agency ihm nicht traut, weil er halt so aus Undercover-Arbeit zurückkommt, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also er findet, das Erste, was er dann findet in seiner Wohnung, die ihm zur Verfügung gestellt sind, sind erstmal alle Wanzen, die dort platziert wurden.
Echt?
Von seiner eigenen Agency, um ihn abzuhören, aber halt man kann es so ein bisschen verstehen, also es ist jetzt gar nicht mal so, dass es, weil sie ihm nicht, also es ist, weil sie ihm nicht trauen, aber weil sie halt sehen wollen, wie er sich wieder einlebt. Also wenn du aus 6 Jahren, also sie stellen ihn auch eine Psychologin zur Seite, deren, ja. Und die Interviews mit den beiden sind auch immer ganz aufschlussreich, weil sie halt sehen wollen, wie er sich in das Leben reintegriert und dass sie ihn jetzt zurückholen, mehr oder weniger Holter die Polter und so. Und er hat dann seine eigenen Ideen und Vorstellungen, die nicht unbedingt immer mit dem übereingehen, was die Agency will. Und du hast mehrere Plotstränge, sag ich mal, die dir am Anfang einfach so dahingeworfen werden. Also ohne größere Erklärung. Ja, okay. Eine davon ist von einem anderen Undercover-Team in der Ukraine. Also auch der Krieg zwischen Russland und der Ukraine spielt da eine Rolle. Eine der Plotstränge sozusagen, die wegen den Marschen zurückgeholt wurde, ist, dass in Belarus, also in Weißrussland, in Belarus, ein Agent von der CIA verschwindet, so ohne größere Ankündigung, der aber Wissen hat um relativ viele Undercover-Operationen in ganz Europa. Eine dieser Undercover-Operationen ist die in der Ukraine mit den, mit den dreien, die man da verfolgt. Und jetzt hat die CIA natürlich Angst, dass das alles auffliegt sozusagen. Könnte, genau. Ja. Und dann kommt da so ein bisschen Dynamik in diese Geschichten rein, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, aber das wäre jetzt ein paar Spoiler. Und da wird Martian dann, also Michael Fassbender drin verwickelt, auch in verschiedene Operationen, die das angeht. Dann hat er noch was mit einer im privaten Umfeld mit jemandem zu tun, während seiner 6 Jahre Undercover-Arbeit verliebt hat, die dann auch in London ist, aus Gründen, und wo er natürlich so ein bisschen so, warum ist die jetzt hier und was soll das, und die ist ja eigentlich verheiratet und wir waren schon damals so ein bisschen unter der Hand zusammen sozusagen. Ah, okay. Und es ist alles sehr, sehr
konstruiert.
Es ist sehr konstruiert, aber es ist auf eine Art konstruiert, wo ich sage, ist okay.
Also sowas quasi die Bridgerton-Variante.
Die Bridgerton-Variante von gut konstruiertem Spionage-Thriller, genau, ja. Und es ist, das glaube ich, ist auch der Grund für diese relativ vielen negativen Kritiken, die alle sagen, ist ja langweilig, ne? Es ist sehr langsam. Es ist sehr langsam erzählt. Ah, okay. Es ist wenig Action in dem Sinne, es explodiert nicht alle 3 Minuten irgendwas. Es explodieren Dinge, aber relativ selten. Und wenn, dann hat es einen Grund und nicht einfach nur wow, sondern es ist eine sehr langsam erzählte Geschichte, es ist sehr mit sehr viel Szenen, in denen auch einfach keiner redet, also das ist, wo du einfach Leute zuguckst bei Dinge tun, sag ich mal, ne, die dann irgendwie beobachtet werden oder die halt observiert werden, wo du einfach als Zuschauer Teil der Observation bist. Und da wird jetzt nicht unbedingt viel Plot erzählt, also es gibt auch nicht so viel.
Es erinnert mich an Rubicon.
Da wollte ich gerade drauf hinaus.
Entschuldige bitte.
Nein, aber es ist super, dass du das auch sagst.
Ich musste jetzt erstmal irgendwie googeln und dachte so,
wie die Serie heißt.
Nee, ich war mir nicht mehr sicher um die Schreibweise und ob das nur in meinem Kopf noch als Rubicon richtig war, weil die war ja grandios.
Exakt. Die Erzählweise. Also es ist wirklich genau das, wo ich auch dran dachte. Und lustigerweise, es gibt eine Folge in The Agency, die heißt Rubicon.
Nein,
was jetzt Zufall ist natürlich, gut, aber
gerade bei so Agency-Sachen.
Vielleicht ist es auch ein kleiner Not. Ja, ja. Aber genau das habe ich auch dann gedacht, als ich dann so,
okay,
ja,
das muss ich gucken.
Das ist die perfekte Umschreibung davon. Ja.
Das ist ja geil. Hast du nochmal nach, weil ich hatte gerade gesehen, das beruht ja irgendwie auf einer französischen was habe ich gesehen, irgendwie gelesen? Das ist ein Remake of the acclaimed French series The Bureau.
The Bureau? Ja, The Bureau? Es gab schon
aber
mal.
Aber das hast du nicht geguckt.
Nee. Das ist jetzt, also ich kenne nur Ich kenne nur das.
Ich finde es ein bisschen lustig, dass es die French Series The Bureau ist.
The Bureau. Ich glaube, es gab auch, gibt ein Buch dazu oder so oder einen Film schon mal, irgendwie sowas. Aber ich weiß halt, ich weiß tatsächlich nicht, wie weit die zusammenhängen. Also sozusagen, wenn man jetzt The Bureau geschaut hätte, ob man jetzt schon quasi die Geschichte kennt, die jetzt in der zweiten Staffel weitererzählt wird oder so. Das weiß ich nicht. Aber ja, also es ist, sag mal, es gibt genug Erzählstränge. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es gibt so ein paar parallel laufende Plots, ne, die auch nicht unbedingt so viel miteinander zu tun haben, aber trotzdem alle in dem Umfeld von The Agency spielen, also vom CIA. Dann, da die hoffentlich dann in der zweiten Staffel weitererzählt werden, wenn nicht gar dann zusammengeführt werden. Ja, das wollte ich. Also alle Daumen hoch, wenn man Rubicon mochte, wenn man eher langsam erzählte Spy-Geschichten mag.
Also die jungen Leute nicht so.
Es ist lustig, weil ich bin ja tatsächlich bei langsam erzählten Sachen mittlerweile auch relativ schnell draußen, aber ich habe Rubicon als sehr gut in Erinnerung.
Ja.
Also das war wirklich was, wo ich dachte so, ja geil. Also das war so eine gute Serie.
Mhm. Und leider ja auch dann nach einer Staffel abgesetzt.
Ja, gleich abgesetzt worden, ja.
Weil auch da die jungen Leute nicht keine Geduld hatten.
Schlimm.
Genau.
Also
ja.
Wirklich gut, ja.
Cool. Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch.
Mensch.
Wir sind jetzt 2 Stunden am Quatschen ungefähr.
Ich muss langsam los.
Ich wollte gerade sagen, du musst los. ich muss das alles noch zusammenschneiden. Das heißt, was ihr dann hören werdet, wären dann keine 2 Stunden wahrscheinlich, aber knapp.
Ja.
Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute auf sich bewenden. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr loswerden
wir
wollt.
Wir haben alle fett markiert, vorgetragen.
Stimmt. genau.
Also
und dann,
die Notizen schon längst gelöscht.
Nee, die sind noch hier. Nee, die brauche ich ja nachher noch für die Post-Production.
Ach so, was.
Genau.
Post-Production.
Und dann erlösen wir Claire jetzt und sie kann es im Armbrot.
Yes.
Danke, dass ihr hier wart.
Schön war's.
Und das zum nächsten Mal, ne? Gucken wir mal, wann.
Sehr bald.
Sehr bald.
Genau.
Okay, gut.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao.
Did I fall asleep?
For a little while.
I've been looking for a word. A big, complicated word.
Everything ends. And it's always sad.
It's sad when it's over. But this is when we talked. And now even that has come to an end.
But everything begins again too, and that's always happy.